Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 24. März, vier Tage nach Frühlingsanfang. Und deshalb zwitschert auf der anderen Seite der Leitung der Carsten, der Quadcarsten. Ne?
Genau. Jo, moin. Moin.
Carsten, ich war letzte Woche enttäuscht von dir.
Was?
Ja, ich habe gedacht so, Carsten, du warst ja im Urlaub so ein bisschen. Also so ganz Urlaub machst du ja nie. Dann dachte ich, Carsten fährt weg. Und dann lese ich die Schlagzeile, Malice ist verkauft. Da habe ich gedacht, dieser Hund, der hat jetzt dieses Boot gekauft. Dann las ich, dass du das gar nicht warst. Ich habe echt gedacht so, jetzt hat er endlich mal ein Schiff. Aber war nicht so, ne?
Nee, habe ich nicht gekauft. Das ist auch nicht mein Spielfeld, du.
Ich dachte, alleine das wäre so deine Kragenweite.
Ich kann zwar alleine segeln, aber nicht auf so einem Eimer.
Ich dachte, das wäre immer die logische...
Dachtest du, ne?
Der nächste Schritt, also beim Fußball, da sagst du immer, der nächste Schritt von der zweiten Liga in die erste wäre so, der nächste Schritt vom Contender ist dann Imoca.
Ja, genau.
Hört ja beides mit A auf.
Um die Welt.
Contender, ne? Imoca.
Ja, genau, das ist der Unterschied. Nee, ich rede noch schlau darüber und versuche mir Sachen anzulesen, aber so ein Schiff beherrsche ich nicht. Aber wobei, hätte man gerne in seinem Portfolio, ne, in seiner Flotte. Ich habe ja eine
Möchtest
Menge.
Möchtest du die Karre haben?
Ja, hätte ich gerne.
Wo würdest du die hinstellen?
Ja, ist ja nicht Schleider, ist in Schleswig da nicht?
Renz macht nächstes Jahr wieder auf.
Renz macht auch wieder, genau. Ja. Da hatten wir die Variante immer liegen.
Ja, da passt
die. Da müsste noch ein Plätzchen sein.
Genau, Malizia neben Lilila.
Tiefgang, das geht doch auch, wenn du den Kiel hochschwenkst.
Das ist dann ja nur Modder, so da Tiefgang. Kommst du durch.
Ja, es geht schon.
Ja, aber du weißt es ja gar nicht. Überraschend, ne? Die Italienerin, du kennst die, ne? Die Frau.
Ja, also so überraschend. Ich glaube, wir haben es auch schon mal berichtet, also schon vor Monaten. Das köchelte schon irgendwie rum. Also es war jetzt tatsächlich irgendwie...
Dass das Schiff verkauft ist.
Ja.
Ja, aber an wen? Auch echt?
Doch, das haben wir... Musst du mal gucken.
Gut, dann habe ich geschlafen an dem Tag.
Ja, war auch so in so einem Nebensatz eher. Wir haben es nicht so fett rausposiert, aber das ging schon da irgendwie rum. Außerdem haben wir, weißt du doch, Miko in den Hinterhöfen, ne? Also die...
Ja, ja, klar.
Das Bild, der ist da wieder rumgeschlichen, aber... nein, das hat man schon in der Szene erzählt und auch die Kombination mit Eleven's Hour und wir haben auch schon ich habe auch das nochmal rausgesucht, irgendwie eine Geschichte, schon länger her, wo eigentlich Eleven's Hour bekannt gibt, dass sie mit Klapčić eigentlich Vendée Globe fahren will und dann war immer, okay, das war jetzt noch nicht offiziell mit Malizia, aber ja, und dieses, ich glaube, eigentlich hat es ja, okay, Boot war auf dem Markt, ist jetzt auch nicht die dramatische Geschichte, war jetzt klar, dass das Boot auch einen guten Wert hat und irgendjemand das kaufen wird, weil es ist ja fast, ja, ich will nicht sagen unter Potenzial gesegelt worden, aber Boris hat ja durchaus gesagt, erstens, da steckt mehr drin als jetzt der 12. Platz, ne, was er ja selber auch sagt, weil er nachher dass durch Schäden zustande gekommen ist und auch nicht die Bedingungen vielleicht waren im Southern Ocean, die man dafür mit... Also soll nur heißen, das Boot hat schon echt einen hohen Wert, auch, glaube ich, auch noch bei der auch noch bei 2028.
Ja, so Busse, in denen man schlafen kann, sind total angesagt. Weißt du ja. Dies war wahrscheinlich, hätte das auch bei mobile.de unter Busse gekauft, das Boot.
Fand ich ganz cool, das hat ja damals Elias gesagt, ne? Genau, das ist irgendwie wie ein Bus.
Der Reisebus, genau.
Ja, und als Gegenstück hat er gesagt, wie hier diese Biotherm von Paul Meillard oder Meilhardt, da wird er nie mit um die Welt segeln, weil das ist ja, muss wirklich so, da muss man nur durch die Gegend kriechen, also muss ein ganz flaches Teil sein, aber okay, der Typ hat das Ding wirklich gut gesegelt, da seine Biotherm, aber ja, aber genau, Klapčić ist mega spannend, die sagt, sie will jetzt, finde ich allerdings auch ganz interessant, also die Kombination, oder das ist vielleicht auch neu, und das war so noch nicht vorher klar, sie kauft zwar das Boot von Malizia, aber sie nimmt auch die Dienste vom Malizia-Team als Rennstall in Anspruch.
Aber das verstehe ich nicht. Die ist doch als Eleven's Hour, das ist doch auch ein eigener Rennstall, oder nicht?
Nee. Also Eleven's Hour ist ein Sponsor.
Ja, klar.
Also genau, in dem Sinne. Aber die haben jetzt nicht irgendwie... Ja, Rennstall. Okay, wie willst du das jetzt definieren? Rennstall, du hast recht, die haben mehrere Projekte, aber eher so als im Sponsoring-Bereich. Aber Rennstall ist jetzt sowas wie... weiß ich nicht, wir haben über Thomas Rouillon gesprochen, der hat dann da seine Halle in Lorient stehen, da stand dann der eine Imoca drin und hat da den von Gutschalt noch mit reingenommen, hat so zwei Imocas, also die haben ein richtiges Team, was dann auch diese Imocas technisch eben betreut, ne? Also
da ja, aber es gab doch um Elevens aber auch ein Team, oder nicht?
Nee.
Da gibt es doch Leute, die da mitgearbeitet haben, oder nicht? Oder sieht es?
Naja, bisher, was gab es denn? Eleven's Hour war ja mal mit beim Ocean Race irgendwie dabei.
Ja, genau.
Außerdem waren das ja die noch zu One Design Zeiten. Und dann haben sie ja zuletzt jetzt ja auch so ein Frauenprojekt auf dem Trimaran gemacht. Das sind ja diese 50 Füßer. Da gibt es noch so eine Serie, wo dann auch Klapcic tatsächlich mehrere. Frauen im Team hatte, sie war die Teamleiterin und da ist tatsächlich auch, Eleven's Hour war der Geldgeber und das hieß aber irgendwie Upwind oder es gibt es auch immer noch und dann war die erste Geschichte, da habe ich schon irgendwie gestutzt, dass nämlich Upwind, Klapcic da abgelöst wird und dann hört man ja schon die Flöhe husten, die ist irgendwie rausgeflogen oder keine Ahnung, so weiß ich nicht, vermutet, keine Ahnung. Weil die sind jetzt auch nicht besonders gut gesehen, aber das war Quatsch. Also eigentlich ist sie da nur raus aus diesem Trimaran-Projekt. Jetzt ist eine Französin, Anne-Claire Lebert, glaube ich, oder wie sich das ausspricht, die auch sehr gut, schon in anderen Offshore-Klassen, also eine von den großen Aufsteigerinnen da, ich glaube auch Mini-Transat, die übernimmt das jetzt von ihr und das war aber schon so nett formuliert, dass klar war, sie geht da nur weg, um irgendwie den nächsten Step, wie du schon sagst, die erste Liga dann in die erste Liga zu gehen. Und und Eleven's Hour ist einfach der Geldgeber, dann eben auch dieses Boot jetzt, also Malizia jetzt quasi, zahlen quasi dem Malizia-Team als Rennstall Geld, um das zu betreuen mit Präparateuren und natürlich wissen die natürlich auch, wo es da irgendwie hakt, wo man vielleicht noch ein bisschen was rausholen könnte, wenn man das nochmal updatet oder da einen Relaunch macht oder vielleicht noch Gewicht rausholt hier oder da. Also das ist, glaube ich, schon ein cooler Deal. Aber da wird sie ganz normal, da wird Eleven's Hour eben an Malizia Geld zahlen. Und dann steht das Boot da.
Okay. Ja. Na gut, macht ja wirklich Sinn, die kennen den Bus ja gut.
Ja, cool. Aber ist natürlich schon eine nächste Geschichte, ne? Also quasi als Rennstall zu arbeiten. Wir haben ja öfter aber auch über Jean Lacam gesprochen oder so. Der hat ja dann auch immer noch seine alten Hubert und dann hat dann auch immer so sein Team da drum, was eben noch andere Boote. Ich glaube, Ferré war er eben und auch mit dabei, der quasi unter seinen Schirm da geklettert ist. Und und das machen andere ja. Das wird wohl auch immer mehr der Fall sein. Und Boris segelt ja mit Malizia nochmal die Ocean Race Europe.
Genau.
Und danach segelt dann Klapcic aber schon dieses Zweihandrennen über den Atlantik, was Höhepunkt dieses Jahr ist, was früher Transat Jacques Vabre war. Sie hat noch nicht gesagt, mit wem. Und ist natürlich eine sehr spannende Frau, finde ich. Und sie sagt jetzt tatsächlich, finde ich ein bisschen nicht ganz, sie sagt Ziel oder ist natürlich PR-mäßig, hört sich das toll an. Quasi als erster Mensch alle großen vier Segel-Events gemacht zu haben, nämlich Olympia, wo sie zweimal war im 49er. Aber sie ist ja, ist sogar Weltmeisterin und Europameisterin geworden, also auf höchstem Niveau. Und dann ist sie eben Ocean Race zweimal einmal Volvo Ocean Race und beim letzten Mal eben Ocean Race gesehen und gesegelt und eben auch
war die bei Eleven's Hour auf dem Ocean
die
Race?
Die war Eleven's Hour.
Bei Escoffier an Bord.
Nee, Eleven's Hour ist ja der Amerikaner.
War denn bei Ocean Race, war das nicht Escoffier?
Nee, das ist ja Holcim oder Holcim. Escoffier gewesen, ne?
Ach so. Okay.
Und Eleven's Hour war ja hier das amerikanische Team, wo sie dann als Amerikanerin quasi auch mit dabei war. Die haben ja auch sich den Etappen ja dann abgewechselt und haben ja im Nachhinein, weißt du, zum Schluss ist doch da Guyot.
Ja, der war echt, stimmt. Ich verwechsel die immer.
Ja.
Sag mal, aber was ich ein bisschen komisch finde, ist das nicht, gibt es da nicht irgendwie Interessenskonflikte, wenn das Team Malizia jetzt 11th Hour betreut, also die Konkurrenz und
Ja.
wahrscheinlich vermutlich ja das eigene Schiff.
Ja, also ich fand das immer schon witzig, aber ich weiß nicht, wie die das immer machen. Ich fand zum Beispiel, jetzt komme ich gerade auf eine andere Idee, da, was America's Cup damals in Auckland, und dann haben die mit alle Teams hatten Southern Spas als Hersteller, und dann haben die wirklich so gearbeitet. Neben hatten die, es gab dann ein Büro, Southern Spas, Mastenhersteller in Auckland, und alle von den konkurrierenden Teams irgendwie nebeneinander. Und denke, ja, das kann ja nicht sein, da guckt doch einer mal da nach drüben, oder da muss es doch auch irgendwie Wissenstransfer. Ich weiß nicht, wie sie das genau machen. Das ist ja auch bei Segelmachen, viele sind ja von North Sails oder vom gleichen Hersteller dabei. Also das ist schon, glaube ich, ein Thema, aber irgendwie kriegen die das hin. Und bei so einer Geschichte, wie du es jetzt richtig sagst, ich glaube, das ist deshalb nicht so ein großes Problem, weil Boris will ja nun neu bauen. Und naja, Neubau sollte eigentlich schneller sein als ein Schiff der alten Generation. Das war ja beim letzten Mal auch so, haben wir ja nun gesehen. Da sind ja nur zwei von der älteren Generation. Ich meine, Beste war ja nun hier Justine Metro, und Gottschalk ist ja auch noch mal mitgefahren. Der ist ja nachher erst durch seinen Großsegelschaden was zurückgefahren. Die konnten schon mithalten, aber eben nicht mit den ganz neuen Booten halt, ne? Mit Darlene und auch Richomme. Also insofern sollte, da hat man schon überlegt, warum nimmt Darlene nicht irgendwie sein altes Schiff, was ja dann Clarisse Krämer genommen hat. Damit hat er ja auch irgendwie alles gewonnen, auch noch im Jahr nach der vergangenen Vendée Globe. Und wieso, vielleicht ist das sogar, kann ein Neubau überhaupt schneller sein, aber in 4 Jahren tut sich eben so viel, dass der Neubau die nächste Gang doch schneller sein sollte. Und Boris hat ja auch gesagt, er will ja nicht ganz mehr so extrem in die Richtung gehen, die er es jetzt vielleicht da gemacht hat. War vielleicht auch ein Fehler
Also
mit
kein
Alicia.
Hochdrahtbus mehr.
Ja,
Mit
schon ganz
Alkoven.
bisschen.
Der Alkoven kommt
Genau,
weg.
genau.
Weiß man denn schon was über den Neubau? Wann ist das, wann wird das
Ja,
publik
soweit
gemacht?
so richtig noch nicht, aber was man so hört, dass es ja, also glaube ich, eine Kooperation mit Rouillon tatsächlich haben soll und möglicherweise auch die gleiche Form. Also es hängt ja alles mit der Kohle zusammen
Das
dann
kann
auch,
nur
oder wie
Miku
viel.
eingefädelt haben, ne?
Genau, wer weiß, genau, sein alter Kumpel. Vielleicht hat er dem auch ein Mini verkauft oder so.
Genau, den alten Mini
Genau.
von.
Den alten Mini von Boris. Guck mal, Boris hat auch Mini
Ja,
gesegelt.
stimmt.
Der muss ja auch irgendwo rumfliegen. Und Miku
Ja, der
segelt ja den
Miku.
von Rouillon. Dadurch fühlt er sich ihm nahe. Ja, das ist ja so eine Geschichte. Also das ist ja mega spannend, was sich da gerade irgendwie alles tut. Wer jetzt mit wem, und Gottschalk ist ja nun auch aus dem Rouillon-Rennstall im Grunde raus und dachte mal, oh, jetzt hat er keinen Bock mehr auf den. Nee, der will, hat sein eigenes Projekt, ist jetzt quasi auch erwachsen geworden, will nicht mehr als B Skipper, sag ich mal, neben Rouillon sein, ist selbst erwachsen geworden, lässt sich jetzt eben auch einen Neubau ja, da auf Kiel legen. Und das gibt's ja richtig viele Projekte, die da irgendwie gerade starten. Und wer jetzt mit wem, das sind ja die wichtigen Entscheidungen nachher, ne? Und Klapcic, genau, die will ja dann, die hat dann die, man sieht es, ist bestimmt ein gutes Startding, aber die hat ja auch Solitaire de Figaro gefahren und wie gesagt, mit 11th Hour Ocean Race gewonnen. Aber eben, sie sagt auch, die wäre dann eben auch America's Cup gesegelt. Das finde ich jetzt nichts gegen jetzt Frauen America's Cup, aber ist ja schon nicht der America's Cup halt, ne? Mit Stiftungsurkunde. Das war ja so ein wieder Youth-Event, und der Frauen-Event mit auf den 40-Fußern ist jetzt also nicht, weil sie sagt jetzt immer, ja, ich habe die großen vier dann gemacht oder so, das ist vielleicht schön für eine PR-Meldung, aber so ganz ehrlich ist es nicht.
Na gut,
Trotzdem
hätte sie die
natürlich.
Chance gehabt, hätte überhaupt nur eine Frau eine Chance beim richtigen, also beim richtigen, ja.
Nee. Beim bisher nicht, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, weil die Erfahrung da auch fehlt. Aber jetzt kommen ja immer mehr Frauen mit Erfahrung, da tatsächlich auch mit Foiling-Erfahrung. Und wenn wir jetzt, wollen wir ja gleich noch drüber sprechen, über SailGP. Ich meine, erstmalig ist eine Steuerfrau am Steuer bei den Brasilianern, Martine Grail, die übrigens Klapcic sehr gut kennt, weil sie ja gegen sie ja auch 49er gesegelt ist damals. Und so eine Martine jetzt, die Brasilianerin, wenn die jetzt quasi eine Saison am Steuer steht, warum soll die nicht auch mal America's Cup fahren können, ne? Also von der Funktion, ich Wäre schön, wenn das kommt, aber im Moment ist es, glaube ich, noch unrealistisch, weil es ja nur ganz wenige Menschen auch gibt, die diese AC75 überhaupt fahren können, die dann auch beim nächsten Mal im America's Cup wieder an den Start gehen. Da ist ein ganz kleiner Kreis, ne?
Ja, aber dann kann man ja sagen, da hat es ja dann auch nicht so sehr übertrieben, weil die hat für den, ich sag mal,
Ja.
für eine Frau höchstmöglichen America's Cup erreicht.
Richtig.
Also von daher ist ja,
Wobei
und
man
anyway, es ist ja auf jeden Fall eine Leistung, was die da
ist
vollbracht hat.
total, ist völlig egal. Es zeigt auch ich finde es ja eigentlich, die Vielseitigkeit ist ja der Hammer, ne? 49er im Skiff rumballern im Trapez, dann diese Knopfdrucksegelei auf dem AC40, dann in einem Team 11th Hour, weißt du, die Frau zu sein, und die war, glaube ich, anders als vielleicht viele andere Frauen in anderen Ocean Race Teams, war sie, glaube ich, ein echt wichtiger Faktor mit ihrer Erfahrung, auch
Ja,
als
ich habe auch
Persönlichkeit.
dann mich dran erinnert bei dem an das Ocean Race, die hat einen total toughen Eindruck gemacht, die Frau.
Ja, war sie auch. Also ich habe sie ja mal in Lorient im Interview erlebt. Wir haben auch auf Segelreport 1 gemacht. Also fand ich mega spannend, und sie kommuniziert eben auch toll, ist eine richtige Teamleaderin, weil sie eben auch schon so lange dabei ist und eine der wenigen, vielleicht die erfahrenste oder wahrscheinlich die vielseitigste Frau Segler Profi aller Zeiten da. Also sowas habe ich, wüsste ich gar nicht, wer so einen ähnlichen Horizont hat. Aber man muss eben auch sagen, ich habe sie auch schon mal beschrieben, weil also wir hatten ja auch über Susanne Borke gesprochen, die auch in den Bereich ja als Profisichlerin sich da Fuß fassen will. Hier, Francesca Klapcic hat eben auch vor ihr Solitär gesegelt, Solitär de Figaro, da haben wir auch oft drüber gesprochen. Das hast du denn der nächste Schritt, der erste Schritt ist, um dann auch im Imoca oder Vendée Globe gut zu sein. Da hat Klapcic auch mitgesegelt, ich glaube zweimal, aber ist da genau wie Susanne nicht gut klargekommen. Ne? Genauso wie beim AC40. Sie sagt zwar, sie ist eben nicht mit den Italienern drin, sondern für die USA, also beim Frauen im America's Cup. Aber ist da, glaube ich, die sind da Letzte geworden, also echt schlecht gesegelt für den Anspruch, den die eigentlich hatten, weil die ja mit American Magic quasi von dem Team gesponsert. Aber weiß man immer nicht, das hängt nicht immer an einem, sondern das hängt am ganzen Team zusammen. Aber ja, ist spannendes Projekt und ist natürlich, also wenn die ja nochmal zeigt, was in Malizia drinsteckt, ist bestimmt ein gutes Boot für sie, und da kann sie möglicherweise auf einem ähnlichen Niveau wie auch Justine Metro haben wir ja gesehen, die ist ja auch um Boot der älteren Generation da unter die Top 10 gesegelt bei der Vendée. Also tolles, spannendes Projekt, und da müssen wir mal gucken, was sich bei Boris dann eben noch tut. Ne?
Das heißt, Boris segelt jetzt nochmal unter dem Hashtag Vanlife. Vanlife ist doch der neueste heiße Scheiß, machen doch alle. Mal Elena und Ben, über die haben wir doch mal gesprochen.
Ja,
Die machen dann ja auch irgendwie,
stimmt.
zu dem Segeln machen sie auch noch Vanlife und haben wir noch einen Hund. Also Vanlife ist
Ja,
der Hashtag bei
genau.
Insta, wenn du Leute haben willst. Das heißt, Boris segelt dann nochmal jetzt dieses Jahr im August das Ocean Race Europe und dann
Genau.
kriegt Frau Klapcic das Boot.
So habe ich es verstanden, ne?
Und
Weil Boris segelt ja dann
dann,
schon
genau.
Admirals Cup, das haben wir ja irgendwie
Ja,
gesehen.
und dann lackiert sie's um.
Genau.
Wer wissen will, ob man da 2K oder 1K Lack nimmt, ne? Du weißt, was jetzt kommt.
Ich weiß, es
Die Frage
kommt.
habe ich lustigerweise Helge gestellt. Also Helge.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hallo Stefan. Ja, die Zeit vergeht immer schneller. Gut, heute willst du wissen, was soll ich für einen Lack nehmen? Einen Komponentenlack oder zwei Komponentenlack? Vielleicht sollte man gleich fragen, ein Komponentensystem oder zwei Komponentensystem, denn Zwischenmischen ist eigentlich ungewöhnlich. So, die erste Frage bei einer Beratung zu dem Thema heißt immer: Was ist jetzt drauf? Oder soll das praktisch komplett von dem Untergrund angefangen neu gemacht werden? Dann ist natürlich die Entscheidung abhängig von der Situation des Untergrundes. Aber eigentlich kann man sagen, bei Metalluntergründen oder bei GFK und auch bei Sperrholz kann man am liebsten gleich mit einem Zweikomponentensystem mit Epoxy-Primern und oder mit Polyurethan-Primern und dem Polyurethan-Lack sehr gut arbeiten. So ein Zweikomponentensystem ist meistens viel haltbarer als ein Einkomponentensystem. Allerdings kann man auch sagen, man kann alles natürlich mit Einkomponentensystemen machen, mit Einkomponentenprodukten. Dann bedeutet es nur, dass man halt ein bisschen länger zwischendurch warten muss, für die Aushärtung zum Beispiel. Und die Wartungsintervalle sind kürzer. Man muss schon dann ein bisschen mehr Pflegeaufwand ansetzen. So, was macht man denn, wenn ich jetzt eine Erhaltungslackierung mache? Dann ist wichtig, dass ich die Situation von vorher weiß. Welches Lacksystem ist jetzt da drauf? Ist es ein Einkomponentensystem oder ist es ein Zweikomponentensystem? Wenn ich ein Einkomponentensystem habe, dann ist es am einfachsten, ich streiche wieder mit einem Einkomponentenlack. Wenn ich ein Zweikomponentensystem habe, dann habe ich die freie Wahl. Natürlich ist es sinnvoll, auch bei dem Zweikomponentensystem zu bleiben, weil man ja sonst einmal umsteigt und das war's. Dann muss ich halt damit weitermachen mit dem, dann muss ich halt mit dem Einkomponentenlack weitermachen. Ich kann aber auch mit einem Zweikomponentenlack auf ein ausgehärtetes Einkomponentensystem gehen, wenn ich den Epiphanes Multimarine Primer verwende. Da muss man dann mindestens 3 dünne Schichten gut ausgehärtet zwischendurch und angeschliffen verwenden als Isolierung, damit der Zweikomponentenlack nicht den Untergrund anlöst. Also es sind eher die Lösemittel, die das Problem machen, denn Zweikomponentenlösemittel sind meistens wie Abbeizmittel sozusagen für den Einkomponentenuntergrund. Das ist auch ein guter Test, den man machen kann. Man nimmt einen Wattebausch mit einem Zweikomponentenlösemittel und klebt das jetzt sozusagen provisorisch für ein paar Minuten auf die Lackierung. Und wenn es so sein sollte, dass die Lackierung darunter weich wird und man das mit dem Fingernagel sozusagen abtragen kann, abkratzen kann, dann ist es sicherlich ein Einkomponentenuntergrund und man sollte mit dem Einkomponentensystem weiter verfahren. Zum Beispiel Epiphanes Monorethan härtet schneller durch als das klassische Bootslack-System von Epiphanes, aber ist sozusagen einfach ein höherwertiges System. Ja, und wenn ich gefragt werde, was soll man auf Vollholzschiffen machen, dann ist es eben beides möglich, wenn man neu anfängt. Vollholz bedeutet aber, dass ich weiß, wie die Struktur aussieht. Und wenn es extrem dicke Hölzer sind, Planken sind, dann ist es sicherlich einfacher mit einem Einkomponentenlack, mit dem Epiphanes Bootslack, wenn es dann auch noch Klarlack werden soll, oder dem Hartholz-Lacköl von Epiphanes zu arbeiten. Das ist dann einfacher. Aber es bedeutet auch, ich muss eigentlich jedes Jahr mindestens eine Schicht erneuern, damit die Aushärtung von dem Einkomponentenlack nicht komplett weitergeht. Und das heißt, es würde immer weiter verspröden und daraus resultiert eine Mikrorissbildung und das sieht aus wie eine Mattierung sozusagen und dann geht's auch gleich kaputt. Also das wäre der größere Aufwand. Wenn man zwei Komponenten auf Vollholz machen will, dann muss man sich genau Gedanken machen. Dazu sollte man nochmal ein neues Thema machen. Heute nicht mehr. Alles klar, bis dann.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbau-Themen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, danke Helge, jetzt wäre das auch geklärt. Ich hoffe, Frau Klapcic hört zu. Carsten, eigentlich frage ich dich ja immer, warst du segeln am Wochenende? Ich weiß, dass du nicht segeln warst und in dem, was man da heute gelesen hat, muss man sagen, zum Glück warst du nicht segeln, ne?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe im Endeffekt, mir fuhr es schon so ein bisschen, na, was sagt man, kalt den Rücken runter. Also hab ich es ja eben erzählt, ich war ja die Woche, haben wir so ein bisschen Urlaub gemacht. Auf Texel waren wir lange am Strand und mal Wasser gesehen und rumgelaufen und Fahrrad gefahren. Ganz normal, klassisch. Und auf dem Rückweg, wo sind wir denn? Samstagabend irgendwie. Oder Samstag meldete sich dann mein Kumpel Maisi im Container, ey, wollen wir nicht segeln gehen Wochenende? Und dann sagte ich, oh, ich bin so spät, ich komme erst nach Mitternacht wahrscheinlich, sondern aber jetzt und dann Sonntag segeln, dann guckte ich aber auch heimlich, muss es ein bisschen auf den Wetter bricht und dann, oh geil, es war ja so warm, ne? Und dann Ostwind, ist ja perfekt, sag ich mal, gerade in Kiel. Und ich hatte mein Schiff jetzt langsam auch schon Richtung, steht jetzt auch schon da irgendwo bei Schilksee. Aber ich habe es noch gar nicht bewegt. Schiff ist auch
sehr lustig.
Das heißt so. Und dann habe ich aber, es war ja wirklich bis, ich glaube, was war angesagt, bis 30 Knoten, zumindest am Samstag. Und zwar tolle Sonne und so, aber dann dachte ich, bei der Kälte, dann wurde es dann, aber überall war ja hier 15 bis 20 Grad, aber in Kiel, wenn da auflandig ist, mit dem über das kalte Wasser, dann ist da 6 Grad irgendwie. Und dann
ich wollte sagen, 15 Grad am Arsch, um ehrlich zu sein.
Ja.
Ich bin, also wir merken es immer, wenn wir sind ja ein bisschen südlich von der Hörn, da ist es dann immer wärmer, als ob, wenn man um die Hörn rumkommt, dann wird es auf einmal kalt, weil die Ostsee ist echt ein Kühlakku im Moment noch. Und ich war Samstag, stand ich an der Hörn und wollte mal eigentlich 3 Stunden Heringe angeln. Ich bin nach einer Dreiviertelstunde gegangen, weil mir so kalt war. Es war hier auf dem Balkon vorher noch im T-Shirt gesessen. Und da ich hatte Segeljacke an und sowas, es war so, ja, also da hätte es auch keinen Spaß gehabt. Und es war richtig Druck in der Luft.
Ja, das ist eben irre. Wir haben ja da auch unsere Lasergruppe, die wir im Winter segeln, wobei ich das im Winter jetzt, habe ich einmal gemacht im Schiff da. Also die Idee war immer irgendwie da. Also ich war dann jetzt nicht sehr, sehr fleißig. Und die haben dann auch gesagt, nee, lieber nicht. Ist dem einen oder nach dem anderen dann irgendwie abgesagt. Und wenn du aber tatsächlich, wenn man auf dem Lasersegel, ich sag immer, das ist so langsam, das Boot, da hast du eben keinen Fahrtwind. Und bei so schnellen Booten, so Katamaran, also, da wird einem ja echt kalt, wenn du im Trapez stehst und dann, oder auch im Contender, dann, wenn du dann den Fahrtwind dabei ist. Aber auf dem Laser ist es eigentlich nicht so wild. Also. Aber wie auch immer, ich habe dann hin und her geeilt und habe gesagt, nee, ich bleib hier. Und das wurde mir dann auch alles irgendwie zu spät und so. Naja, und dann lese ich dann am Sonntag die Meldung vom, ja, weiß ich nicht, 57-jähriger Lasersegler gestorben, allerdings vor Wismar. Und der ist wohl Lasersegeln gegangen. Der NDR hat das berichtet, hat auch geschrieben, dass eben offenbar sich um einen Lasersegler handelt. Und der hat wahrscheinlich das Wetter genutzt und kann ich mir gut, weil es ist jetzt nicht völlig abgedreht, dass er irgendwie verrückt ist, da irgendwie rauszugehen. Also weil ich habe mir das auch nochmal angeguckt, Wismar ist ja durchaus geschützt, da die Bucht. Das ist jetzt nicht wie ein Schicksee auflandig, dass wir da irgendwie 1,5 Meter Welle stehen.
Gut, wenn es reinbläst, bläst auch da rein.
Ja, richtig, aber da liegt ja diese Insel Pöhl davor, ne? Und das ist ja
nicht. Der war noch dazwischen, okay, ja.
Genau, da war da quasi in Lee davon. Da musste das auch googeln. Insel bei der Insel Walfisch, das ist nochmal so eine ganz kleine Insel. Also der muss damit, jetzt stand da natürlich überall drin, ja, man muss noch in der DPA-Meldung muss irgendwie noch die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, wie es zu dieser Kenterung kommen konnte.
Ja, ist das ist halt Lasersegel.
Eben ist totaler Blödsinn, weil eine Kenterung ist jetzt im Laser nichts Besonderes. Da kippst du um und dann steigst du aufs Schwert und steigst wieder auf. Und ich habe dann nur überlegt, also mir ist es tatsächlich auch schon mal passiert, das war mit Training, ich bin ja auch mal richtig lange, weiß ich nicht, 10 Jahre richtig auf höherem Niveau auch Laser gesegelt und dann Mallorca-Training und dann bin ich nach, also normalerweise kenterst du und kippst zur Seite, du steigst aufs Schwert und richtest wieder auf, du bist ja nicht vom Boot weg, dann stirbst du auch nicht. Also der muss tatsächlich ja irgendwie im Wasser, 4 Grad kaltes Wasser gelandet sein und irgendwie nicht mehr beim Boot gewesen sein.
Kann so ein Boot nicht bei, wenn da so viel Druck in der Luft ist, kann so ein Boot nicht irgendwie wegtreiben von dir?
Ja, und da habe ich mich nämlich genau dran erinnert. Normalerweise, wenn du quasi, also beim Laser ist ja oft so das Ding, du kennst das vor dem Wind nach Luv, ne? Hast aufgefährt, das Ding, dann eierst, ist ja schon ein bisschen Balanceakt, dass du genau vor dem Wind fährst, manchmal mit Strömung, man nennt das immer by the lee, also so über Fiat fahren. Und wenn du es dann zu doll machst, dann kippst du schon mal mit dem Mast eben nach Luv ins, quasi typische Luv-Kenterung. Und wenn das bei richtig viel Wind machst und du bist schnell, dann fliegst du wirklich so aus dem Wasser, ins Wasser, in Luv und wirst aus dem Boot gespült. Und dann habe ich das schon mal, das wollte ich gerade erzählen, in Mallorca mal erlebt, da war jetzt auch sehr viel Wind, dann blieb der Mast klatscht aufs Wasser und das Segel blieb aber quasi mit dem Großbaum noch nach oben stehen. Also da war genau vor dem Wind, wurde das weiter nach Lee gedrückt und ich war im Wasser und hatte die Schot. Normalerweise hält man die Schot immer krampfhaft in der Hand und auch wenn die 12 Meter lang ist beim Laser, dann irgendwann ruckt es dann und dann, weißt du, durch die Geschwindigkeit hält das, hast du dann quasi noch den, ruckt es bei dir am Arm, wenn das Schiff stoppt und du nicht loslässt, dann bist du noch irgendwie verbunden. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann, also da, wie gesagt, bei diesem Fall dann in Mallorca, weiß ich, da ist dieses Boot abgehauen, da war die ganze Zeit mit dem Großbaum oder es tauchte nicht richtig unter, weil wenn es normalerweise nach Luft kippt und dann klatscht es mit dem Mast aufs Wasser und dann kennt er das noch normalerweise sofort durch, ne? Und dann, wenn es durchgekentert ist, dann ist es eben wie so ein Treibanker, ist ja das Segel unten im Wasser, dann schwimmst du sofort dahin. Aber wenn das eben so ein bisschen aufrecht steht und das war durchaus jetzt Wind, ich habe das nachher nochmal den Wetterbericht da recherchiert, also war schon an dem Samstag, waren eben Sturmböen angesagt, obwohl ich dachte, hey, da ist ja Sonne und blauer Himmel und Ostwind, aber es war schon 30 bis 40 Knoten irgendwie teilweise in Böen wohl angesagt. Also das, wenn dann sowas passiert, dann kann das, also ich kann es mir nicht anders erklären, dann kann das schon irgendwie weggetrieben sein. Oder natürlich, ich weiß jetzt noch nicht, wissen wir alle nicht, wie gut konnte der jetzt nun segeln, hat er bei einer Wende irgendwie einen Baum vor den Kopf gekriegt oder so, das weiß man natürlich, das passiert eigentlich normalerweise nicht, aber wenn jetzt jemand bei dem Wetter mit dem Laser aufs Wasser geht, dann gehe ich meistens davon aus, das ist bestimmt einer, der es nicht zum ersten Mal macht, sondern der einfach Bock hatte jetzt, ey, Sonne und ich will einfach mal raus, ein bisschen rumballern da und ja, aber wie du schon sagst, da läuft einem, wenn man dann so eine Meldung liest, dann überdenkt man schon nochmal seine eigenen Prozesse auch so, ne?
Also, Horror. Also ja, vor allem bei der Wassertemperatur hast du auch nicht lange Chance. Ne? Wie ist das eigentlich beim Lasersegeln? Hast du so eine Regattaweste immer um? Oder wie
geht genau, das? Genau, die hat man immer
Neo.
Um. Aber Neo, genau.
Wie viel Grad hältst du da aus? Also jetzt im Moment hat die Ostsee, glaube ich, sowas nicht. 5-6 Grad.
4 Grad hat sie tatsächlich. Ich habe das auch nochmal geguckt, genau.
Ja, sie aufgewühlt
genau.
Wieder ist. Sie war schon über 6.
Ja, ich habe gelesen, 4 Grad ist genau die Grenze zwischen Eisschwimmen und Winterschwimmen oder so haben sie.
Oh Gott.
Aber ja, ehrlich gesagt, das ist kein großes Thema, weil ich, wenn ich auch bei so einem Wind, wenn ich dann meinen Neo anhabe und du kämpfst dich da an der Kreuz, ist ja ziemlich physisch harte Geschichte, da muss ich da raushängen mit der Schut, aber da schwitzt du richtig. Also ich schwitze dann richtig. Du musst auch keine Handschuhe anhaben.
Aber nicht, wenn du 5 Minuten im Wasser liegst.
Nee, genau. Also, und wenn du dann aber gekentert bist, klar, dann richtest du es schnell wieder auf und du kentest 2, 3, 4 Mal, dann wird's dann irgendwann auch mal hart. Dann kommst du nicht mehr auf das Schwert hoch, weil es dann eben zu kalt ist und so. Aber beim Segeln selbst, Ist man da eigentlich, ja, bleibt man da warm? Also da ist nicht so, dass du da, oh, es schwindet ja jetzt bei so einem Wetter irgendwie rauszugehen, das gibt gar kein Problem. Ich meine, die Skandinavier segeln alle, die segeln, wenn das Eis runter ist, und das ist jetzt kein großes Drama, so, aber eben, ja, man sollte nicht zu lange im Wasser sein, und normalerweise kriegst du das Ding eigentlich auch so eine Jolle hoch, aber wir hatten auch schon mal, guck mal, Ende vergangenen Jahres kann ich mich gerade an so eine Geschichte erinnern, am Bodensee, dass auch so ein Jollenkreuzer gekennt hat, wenn du dich erinnerst, ein 20er Jollenkreuzer, bei den Eisernen, genau, die waren so Regatta der Eisernen. Genau. Und dann habe ich tatsächlich so ein Ding, das konnte ich mir immer nicht vorstellen, wieso man, wenn das Ding kennt, dann kann man doch auf dem Boot bleiben, aber ich habe so ein Jollenkreuz jetzt auch auf der Messe mal gesehen. Also beim Laser kannst du dich ja so an der, der hat so ein Syl, sagt man das, Sylkanten, Sylboard, wo du dann das Boot, Rumpf- und Deckverbindung quasi von unten ist, da kannst du dich mit den Füßen auch am gekenterten Zustand draufstellen, und dann kannst du dich, also auch wenn er durchgekentert ist, ans Schwert hängen und kriegst ihn immer wieder aufgeregt. Bei diesem Jollenkreuzer, ich befürchte, da kannst Chance. Du gar nicht richtig, ne, da rutscht da. Ach stimmt, du bist ja Jollenkreuzer-Spezialist, hatten wir ja drüber gesprochen. Da kommst du ja gar nicht hoch, da rutscht du wahrscheinlich immer wieder ab, aber.
Habe ich tierisch Respekt vor.
Ja, klar.
Jetzt mit dem Boot rumzufahren, weil gerade mit Familie und sowas. Ja. Weil die hat zwar so zwei wasserdichte Compartments. Also vorne so ein Schott, richtig mit so einem dicken, sieht aus wie bei das Boot, so ein Metallschott, was da aufgesetzt ist und es zugeschraubt wird. Und die Achterkammer auch nochmal. Aber natürlich wird so ein Boot dann irgendwie im Laufe der Zeit mal immer wieder malträtiert und bearbeitet. Jetzt hat sie eine Mastlege verrichtet und das läuft oben durch. Also oben ist da, wo praktisch das Vorstar, kommen wir nachher auch noch zu, angeschlagen ist, ist natürlich ein Beschlag, den du abnehmen kannst. Das heißt, da ist es nicht mehr dicht, da läuft natürlich Wasser rein. Und Achtern geht halt so dieses ganze Kabel- und Schlauchgedröse vom Außenborder lang. Sprich, da läuft auch Wasser rein. Also wenn Gisela kentert, dann säuft die ab. Ist
vorbei, ne?
Dann ist es vorbei. Ja. Das ist ein 1,6 Tonnen Stahlschiff. Die kriegst du auch nicht mehr aufgerichtet, also da kannst du dich auch schwer stellen, wie du willst. Also doch, bei mir geht es vielleicht noch, aber nee, aber man will auch mit Familie nicht kentern. Das ist
auch nochmal eine andere Geschichte. Ich meine, das verstehe ich ja auch bei anderen, wenn die dann irgendwie, auch wenn du jetzt, sag ich mal, mit einem Meerrümpfer da draußen rumfährst, weißt du, Dragonfly, finde ich alles ganz cool. Aber die kentern dann eben auch, und da willst du jetzt auch nicht durchgekentert sein. Ich fand jetzt nur, ich sag, bei diesem Jollenkreuzer, das war ja so ein Rennjollenkreuzer, das fand ich nun, dass du da, das ist so glitschig, rutschig, da kommst du ja gar nicht irgendwie zum Schwert hoch, so kam mir das jedenfalls irgendwie vor.
Ich hatte auch mal, das ist schon Jahre, das ist Ewigkeiten her, ich glaube so um die 2000er war, hat mir ein Kumpel erzählt, dessen bester Freund hatte einen Cut, so ein Strandcut muss das gewesen sein, auf Fehmarn, und ist da gesegelt und ist gekentert. Und kriegte dieses Boot nicht mehr aufgerichtet. Er hat es nicht mehr hingekriegt, weil irgendwie zu viel Wind oder irgendwas war. Und dann ist der ans Ufer geschwommen und der wohnte da in der Ecke und ist nach Hause gegangen, hat sich hingelegt. Der war komplett kaputt, als er dann zu Hause war. Und dann hat ein Segler diesen Katamaran treiben sehen und dann ging die Rettungskette los. Und der wurde dann irgendwann, hat er sich dann gemeldet. Und dann haben die, dann hieß es, du musst den Einsatz bezahlen, du kannst den irgendwann nach Hause gehen. Der konnte aber zum Glück glaubhaft wohl auch belegen dann, dass der unter Schock stand, so dass das so eine Notsituation war. Ja. Ansonsten, wenn dir das passiert und das Boot treibt rum, ruf an und sag, du, mein Boot treibt da draußen, geh nicht nach Hause, leg dich hin. Das kann echt teuer werden. Aber ja, klar, sowas gibt es natürlich immer, ne, mit solchen Karren.
Ja, und das ist ein interessantes Ding, fällt mir gerade ein, wenn du sagst Strandcut, weil ich erinnere mich ja auch, ich habe mir auch erzählt, habe ich letztens noch mal meine Frau erzählt, sag mal, weißt du noch, und sagt sie nur ja und rollt die Augen, weil wir uns irgendwie, ich glaube St. Martin, waren wir irgendwie, und haben uns da so ein Strandcut eben gemietet, weil ich dachte, ist so geiler Wind, da müssen wir jetzt einfach so ein bisschen rumballern. Und ich hab jetzt auch nicht so viel erfahren. Das war ja irgendwie auch nicht so ein richtiger Hobby-Cut, aber so ein bisschen downgegradet, also nichts Wildes, auch nicht mit Trapez. Und dann sind wir da hin und her geballert und weißt du, waren so schöne Wellen in der Bucht und ich bin dann nochmal eine Welle runter und sie immer vorne und ey, war aber auch, und alles so im Badehose war also genial. Und dann bin ich, ja, irgendwann ist, dann sind die Pferde mit mir durchgegangen, wollte dann so eine Welle ganz besonders schön runterfahren und bin dann eben auch in das Wellental schön Stecker gefahren. Haben wir uns überschlagen, eigentlich auch nichts Schlimmes. Aber genau, wenn wir jetzt vom Laser wieder reden, den rechtest du sofort auf, so einen blöden Hobicut eben nicht. Und dann standen wir da wirklich beide auf der Seite relativ entspannt auf dem einen Rumpf. Dann kriegst du so eine Kenterleine ja, weil das ja eben halt zwei Rümpfe sind. Du bist dann auf dem zweiten Rumpf unten in Lee. Und dann haben wir es irgendwie kaum aufgerichtet. Das hat ewig lange gedauert. Und ich habe, genau, vor ein paar Tagen habe ich ein Video gesehen, das habe ich ihr nämlich noch gezeigt. Guck mal, so hätten wir das machen müssen. Und da ist dann halt die Frau auf die Schultern des Mannes gestiegen, der ja quasi auf dem Lee-Schwimmer, auf dem Boot, was quasi mit dem Top, die haben ja oft dann so Kenterbälle, dass es eben nicht durchkentert, sondern der Mast dann eben auch im Wasser, also seitlich auf dem Wasser im Grunde lag, und dann stehst du im Grunde auf diesem Lee-Schwimmer und hängst an dieser Kenterleine dran und versuchst dein ganzes Körpergewicht rauszuhängen, und dann ist sie halt einfach auf ihn draufgeklettert, auf seine Schultern, und dann konnten sie natürlich mit diesem längeren Hebel diesen Katamaran aufrichten. Da habe ich gesagt, okay, das hätten wir vielleicht machen sollen, aber sah aus, als ob die das öfter schon mal geübt hätten. Also das ist dann alles ein bisschen schwierig, das aufzurechnen. Das kriegst du eben so ein Katamaran. Das ist einfach schwierig. Da musst du erstens Gewicht haben, Technik haben. Und ja, ist auch egal. Es soll jetzt auch nicht zu viel Angst machen, ne?
Nee, ich bin mal mit einem, was war das? Ein Topcut hieß das, glaube ich. Mit dem bin ich mal in Formentera, habe ich mir so ein Ding geliehen. Und bin damit da einmal rumgefahren sogar. Aber irgendwie mit so einer, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, da gab es so eine komische Abkürzung, die habe ich dann genommen. Aber das war auch, zum Teil war das echt so losgefahren, super. Auf der anderen Seite der Insel war da ein bisschen mehr Welle. Das war dann schon, habe ich auch gedacht, oh Gott, wenn du jetzt hier irgendwie ein Problem hast, ist es auch richtig doof. Ja. Bist halt immer an der Küste da, also da, wo Steilküste ist, ist es doof, aber sonst hast du halt irgendwie immer einen Strand, wo du mal drauf kannst oder so. Ich habe das irgendwo durchgeschoben, das weiß ich noch, irgendwie ging das. Aber das ist schon cool, aber ja. Meine Welt wäre das nicht. Also ich würde lieber, mir ist es so anstrengend, ich sitze lieber beim Segel. Es ist mal, heute haben wir irgendwie, wir schreiben ja lustigerweise immer tagsüber, so mit den Themen und sowas. dann habe ich ja dieses Brandenburg-Thema, was ich letzte Woche aufgetan habe, halt nochmal irgendwie abgedeckt. Ja. Da fand ich, das ist schon makaber, dass wir SLGP machen, da kommen wir auch noch zu.
Ja.
Weil das sind mir jetzt gerade so viele Tote.
Ja, also manchmal schreckt man wirklich. Und ich habe dann auch gesagt, nee, lass erst mal genau was anderes machen. Weil, es sind ja Newsman, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Wir diskutieren solche Themen natürlich auch und gucken, was da passiert und was dahinter steckt, ne? Aber dann Brandenburg-Thema, das genau, das war ja auch sehr, ja, skurril, oder? Das ist ja.
Ja, ich habe das ja gehört vorletzte Woche Freitag. Ich habe da gewohnt 5 Jahre in der Stadt bis vor einem Dreivierteljahr. Hatte das mitbekommen und dachte, ja gut, das ist jetzt kein Thema, wo man jetzt auf Segelreporter überschreibt. Das ist tragisch, da sind zwei in Wehr gefahren. Also ich habe nur gelesen, die sind auf dem BC tödlich verunglückt. Aber es ist ja, das weißt du ja auch, man macht ja nicht jede Schreckensmeldung, sagt, mach mal sofort was raus. Also sonst wäre das ja auch irgendwann beim Horrorportal.
Ja.
Also sie ist ja auch nicht immer alles relevant oder sowas. Oder dass man sagt, nur weil es einen Toten gibt, schreibe ich drüber.
Ja.
Und dann habe ich das natürlich verfolgt und dann kam dabei immer mehr Sachen ans Licht. Dann kommt natürlich, man muss dazu sagen, das, ich kenne ja den Journalismus da, das ist, hört sich jetzt böse an, ist es vielleicht auch, aber ich habe ja selber da für eine Zeitung gearbeitet. Das habe ich schon immer, auch das habe ich auch da angesprochen. Es wird immer da so wenn jemand was sagt, wird das auch abgedruckt oder abgelichtet. Das wird gar nicht gegengeprüft, ob das überhaupt stimmt. Ja. Also ich nehme mal an, wenn ich sagen würde, wenn ich da gesagt hätte, ah, ich bin übrigens der uneheliche Sohn von Helmut Schmidt, hätten die gesagt, was, Wahnsinn, da schreiben wir drüber. Und Stefan Boden ist der uneheliche Sohn. Die hätten überhaupt nicht geprüft, ja, sollen wir das mal nachprüfen oder irgendwie, ob das überhaupt stimmt. Das wird erstmal hingeschrieben. Also die sind immer dankbar für jede Meldung. Und dann hat sich der vermeintliche Besitzer dieses Bootes gemeldet auf so einer Nachrichtenplattform in der Stadt und hat ein Interview gegeben und gesagt, es wäre ihm geklaut worden, das Boot. Eine Variante 65 war das, die ohne Mast unterwegs war. Und das wäre im Anfang Februar geklaut worden. Er hatte das am nächsten Tag gemeldet und am gleichen Tag hätte es dann die Polizei in Brandenburg, der war in Braunschweig, da wäre es auch geklaut worden, in Brandenburg, also so, weiß ich, 200 Kilometer weiter entfernt, hätte die Polizei das Boot gleich gefunden. Da denke ich so, da ist was faul, weil
also, du findest also zwei dich, sind verunglückt, ne? Also
musst du noch, ja, habe ich ja gesagt, sagen. Das sind zwei genau, sind verunglückt,
die
sind, genau.
Die sind auch wirklich nicht, sind die nicht gefunden worden, oder sind die gestorben oder sind die in
ja, was ist das? Wehr? Moment, man muss jetzt vorsichtig sein. Einer ist tot, den haben sie rausgezogen und der ist dann nachts im Krankenhaus verstorben, der andere ist weg. Ah. Ja, komme ich gleich zu, was ich vermuten würde, was da und auch relativ offensichtlich ist, was da passiert ist. Die sind in Wehr gekommen mit diesem Boot. Und dieser vermeintliche Besitzer hat gesagt, wie gesagt, das Boot wäre angeblich ihm geklaut worden. Der hätte das der Polizei gemeldet. Die Polizei hätte es am gleichen Tag in Brandenburg gefunden. Und da, wie gesagt, da habe ich bin stehen geblieben. Da habe ich gedacht, so, ich muss der Sache mal nachgehen, weil das kann nicht stimmen. Also die Polizei fährt jetzt nicht irgendwie deutschlandweit los, wenn eine Variante, die wahrscheinlich einen Wert von 200 Euro hat, geklaut ist. Wieso finden die das am gleichen Tag? Der hat doch mit Sicherheit gewusst, wo das Boot hingeht. Das war auch so, da stellte sich dann raus, dass wohl ein Kumpel von ihm, da musste, das hat er selber nicht gesagt, aber das konntest du dann lesen, weil Bekannte von den beiden dann in den sozialen Medien schreiben und dann brannte da ein Streit. Was war geschehen? Dieses Boot gehörte eigentlich einem anderen. Dieser Typ, der da das Interview gegeben hat, der hatte das letztes Jahr mal gesegelt. Jetzt weiß man nicht, ob er es kaufen wollte oder gekauft hat und nicht bezahlt hat. Jedenfalls hat dieser Erstbesitzer, hat das Boot oder der Vorbesitzer hat das Boot abgeholt, hat es nach Brandenburg gesagt, weil er sagt, das ist mein Boot. Dann gab es einen Streit, die Polizei hat gesagt, wir lassen das erstmal eine Woche irgendwie hier stehen, das darf keiner anrühren, wir klären mal die Besitzverhältnisse und dann so diesem Typen, der das im Fernsehen, oder im Fernsehen, nicht in diesem YouTube-Video, in diesem Interview gesagt hat, dann hat die Polizei das dem Dieb ausgehändigt. Da dachte ich, das kann auch nicht sein, die prüfen schon, wem das gehört. So, das war jetzt der erste Teil der Geschichte letzte Woche. Als ich darüber geschrieben habe, wir haben natürlich auch Brandenburger mitgekriegt, da war auch viel los auf sozialen Medien, so unter dem Artikel. Und dann bekam ich, oder ich sag's mal so, ich wurde kontaktiert, jemand, der das Ganze gesehen hat. Ich darf jetzt nicht drauf eingehen, wie er es gesehen hat, weil es ist relativ heikel und das ist, also der hat damit gar nichts zu tun, der kennt niemanden. Aber der hat die Sache gesehen und er möchte nicht genannt werden, aus verschiedenen Gründen, die ich nachvollziehen kann. Und diese ganze Geschichte, die er mir erzählt, ist sehr glaubhaft. Also ist wirklich 100%, ich meine Hand für ein Zweifel, dass das stimmt, was er beobachtet hat. Geht dann auch, ich habe auch, du weißt, ich habe dann auch mal mit dem Anwalt telefoniert, darf ich das überhaupt bringen und wie heißt das mit Quellenschutz, also ja, nein, wirklich, muss man, kann man ja auch mal erzählen aus so einem Leben eines Menschen, der öffentlich schreibt und recherchiert, das geht schon so um so Sachen, weißt du, da musste ich mal, was bedeutet eigentlich dieser Informantenschutz und so und weißt du, da geht es auch drum, gibt es Fälle, wo dann von Journalisten auf einmal klopft an der Tür, dann kommt die Kripo rein und konfisziert das Handy erstmal, was die gar nicht dürfen, aber so solche Sachen und wenn es um Verstorbene geht, das ist ja dann halt auch, ich würde mal sagen, fast schon ein Kriminalfall, so mit diesen ganzen Besitzverhältnissen, haben die das eigentlich gekauft oder ist das Hehlerware oder whatever, ist ja auch bei der Staatsanwaltschaft, die haben auch sämtliche Sachen unter Verschluss gehalten, die sie wissen, die Polizei sagt nichts, naja, und jedenfalls hat der diese Szene sehr gut beobachten können. Und es hieß vorher, dass das Boot hätte wohl ein kaputtes Ruder. Du kennst ja die Variante, die hat so Delrin-Hülsen an den, Ruder, wo du das hinten einsteckst.
Ja.
Und da war die obere, hat wohl gefehlt. Und dadurch hat der gesagt, hätte man das Boot nicht mehr richtig steuern können. Deshalb hätten sie keine Chance gehabt, wenn die in der Nähe des Wehrs gekommen sind, dem Sog zu entringen. So. Die sind aber, das wäre plattisch aufwärts gefahren. Das heißt, eigentlich hätten sie den Sog von vorne gehabt. Was ist, also das fand ich auch schon nicht so richtig plausibel. Der Augenzeuge hat jetzt gesagt, der hat das beobachtet, die sind vor dem Wehr, ist so eine kleine Brücke, ich kenne das da auch an der Krakauer Straße, da sind sie drunter her, das war wohl sehr knapp und dann wollten sie das Wehr hoch, es hat im ersten Anlauf nicht geklappt, dann sind sie zurück.
Man muss immer sagen, das Ding hat keinen Mast. Ne?
Nee, nee, die sind, wir haben das wie ein Motorboot gefahren. So.
Ja,
und dann sind die zurück, haben wohl offenbar Vollgas gegeben und sind wirklich absichtlich und in dieses Wehr reingefahren. Ja, also völlig krank. Und der Augenzeuge, das habe ich noch nicht geschrieben, weil ich finde, das kann man in so einem Podcast mal loswerden, der meinte, wenn dann von oben so ein paar 10.000 Liter in so eine Variante reinfließen, das ist ungefähr so, als ob du eine Gummiente ins Klo wirfst, dann abspülst, dann hast du ungefähr das Bild im Kopf. Und er hätte, und also so, und einen haben sie rausgezogen, der andere, das habe ich von einer anderen Stelle gehört, wird vermutet, dass der noch unten in dem Sogpool ist.
Ja, okay.
Also der wird da nicht rausgekommen sein. Also die waren wohl auch, offenbar waren wohl, oder muss ich jetzt vorsichtig sagen, das stimmt, waren auch Taucher schon da, soweit wie sie konnten, haben da mal reingeguckt. Du kannst natürlich auch nicht in so ein Wehr einfach reintauchen.
Ja.
Aber das ist schon heftig und
Und warum? Und waren die irgendwie, oder was vermutet man? Oder wann, ja, war das eine Selbstmordaktion oder war
jetzt
das
muss ich
irgendwie
ganz
anders?
vorsichtig sein, was ich sage, wie ich sage. Ich sage es mal so, aus den sozialen Medien kann man entnehmen, dass die wohl Flüssigkeiten, Schrägstrich und oder Substanzen genommen haben sollen. So sage ich das mal. Mit dem Hinweis, dass ich diese Gerüchte aus begründetem Anlass glaube. Also ich kenne die nicht, ich kenne da niemand von denen. Ich weiß nicht, wer das war. Es ist natürlich auch eine komische Gemengelage auf den sozialen Medien da, dann, wo sich dann Freunde einklinken und natürlich in jeglicher Hinsicht Partei ergreifen und manchmal auch in so einer aufgeregten Sätze schreiben, die du auch beim 10. Mal lesen überhaupt nicht entziffern kannst. Aber das ist schon eine heftige Sache. Nicht, weil es in meinem Heimatort ist, aber es hat ja, was muss man sagen, nicht mal mit einem Segelboot zu tun. Also es war ein Ex-Segelboot. Aber das ist schon krass. Also, ja, das ist heftig. Es hat mich auch ganz schön mitgenommen, muss man sagen, so diese ganze Geschichte. Also ist eh, wenn Leute
Beschäftigt
sterben.
einen, ne?
Ja, und dann hängt man da auch so, weißt du, in der Recherche mit drin und liest das alles durch. Und das ist auch alles irgendwie, man liest da noch manchmal so ein bisschen so, weiß ich nicht, kann man das sagen, menschliche Abgründe in einem oder anderen
Natürlich.
Kommentaren. Jetzt nicht bezogen auf die das betroffen hat, sondern so, wer da so mitmischt und so, und denkst du, so, alter Schwede, was für eine Nummer. Da habe ich ja mit der Polizei noch telefoniert, die wollten überhaupt gar nichts sagen. Also ist ja okay, ist ein laufendes Ermittlungsverfahren. Also schon heftig. Und im Grunde hat es dann zwei unbedarfte junge Männer getroffen, irgendwie 27 und 25, die jetzt weg
Ach
sind.
Gott.
Also es ist schon, ja, schon echt heftig. Also ich weiß auch nicht, ich meine, es gibt ja so viele Stimmen, auch dieser Segler da natürlich vor Wismar oder so, aber weil das ist einfach alles so skurril. Also in dieser Geschichte finde ich nichts Normales. Also von den Besitzverhältnissen bis hin zu dem, was da überhaupt passiert ist. An dieser Geschichte ist alles, ich habe das ja auch in dem ersten Artikel geschrieben, dass so eine Tragödie, die zum Himmel stinkt, da stinkt alles und du kriegst auch keine Informationen, weil wenn du dann
Komisch.
so die Berichterstattung liest da vor Ort, ja, das Boot war gestohlen, die sind mit dem gestohlenen Boot gefahren. So, nee, Moment. Es ist nicht mal klar, also es wird sogar behauptet, die haben es nicht mal gekauft, sondern nur zur Verfügung gestellt bekommen von dem offenbar rechtmäßigen Besitzer, weiß man auch nicht. Also wirklich schräg. Schräg. So. So, jetzt haben wir die Scheißthemen rum. Kommen wir doch. Jetzt machen wir einen kleinen Break, weil wir reden ja über Unfälle. Was sollte man immer tragen?
Ein Helm?
Oh, Carsten.
Helm?
Jetzt. Olivier Christen und Benjamin Bernhard von Sikkumar, wenn ihr das hört. Vergibt ihm, denn er kommt gerade aus Holland.
Ein Auftriebshelm.
Ja,
Also
genau.
war ja auch. Nein, natürlich Schwimm-
Ich
und
wusste, ich.
Rettungswesten.
Schwimm- und Rettungsweste würde ich nicht tragen. Ich würde nur eine Rettungsweste tragen. Schwimmwesten sind auch, die trägt mein Sohn zum Schwimmen lernen.
Nee, aber man sagt, oder was sagt man immer, also zum Beispiel sagt mir jeder immer, meine, die Weste, die ich anhabe beim Segeln, das ist eine Regatta-Weste, ist keine Rettungsweste, ne? Also das sind ja die ohne Kragen oder keine Ahnung.
Diese Feststoffdinger, die so auf dem Rücken und vorne.
Ja, und eben aber ohne Plopkragen, weißt du, ich finde immer diese orangen Dinger, wo das immer so
der Wind sieht immer so nach Segelschule aus, ja.
Ja, genau. Also die nicht, die sind zum Regatta-Segeln denkbar ungeeignet.
Habe ich auch, ich habe auch so eine graue von Sikuma, so eine Regatta-Weste, die ist super.
Ja, die kann man ja gut tragen, wie eine Weste halt, ne, genau.
Ist
ja wie
genau, die, wo ich die am liebsten benutze, ist, habe ich glaube ich schon mal erzählt, vor Anker. Ich habe ja kein Klo.
Und nee, stopp, will ich nicht.
Nein, man mit diesen Westen kann man sich, ich weiß gar nicht, wie bin ich jetzt aufs Klo gekommen, wenn man ins Wasser springt, dann steht man im Wasser, das ist super.
Ja.
Also wenn man mal im Wasser stehen will, statt zu schwimmen, kann man sich mit dieser Weste ins Wasser stellen.
Dafür du weißt gar nicht, wie du jetzt aufs Klo gekommen bist.
Mhm. Weiß ich auch nicht.
Nee, weißt du gar
nicht. Nee, habe ich mich kurz vertan. Sikuma vergibt uns. Jetzt kommt Sikuma. Ja.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sikuma für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sikuma kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sikuma einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sikuma, www.sikuma.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sikuma, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
So, jetzt haben wir das Vorherige vergessen. Ich wollte jetzt gerade, ihr habt ja anmoderiert, wir kommen zu den tollen Themen.
Ja.
Ja, lass mal über SailGP sprechen und vielleicht nicht am Anfang über die Deutschen, damit wir ein tolles Thema haben.
Ja, aber vielleicht deshalb kam ich ja gerade auf Helm, weil ich dachte, deine Überleitung wäre jetzt zum SailGP und da muss ich ja tatsächlich, also das, der Aufreger des vergangenen Wochenendes SailGP in San Francisco war ja nun dieser, hast du das Video bestimmt gesehen von diesem, wie dieser komplette Segelflügel da zerbröselte von den Australiern, ne?
Und ich, im Nu. Also, ja. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Also, wie das ja gut, doch, das kann ja nur gehen, indem da ein unfassbarer Druck auf dem Material ist und das ermüdet. Mhm. Aber ich sag mal, so schnell. Und der ist ja wirklich wie so, weiß ich nicht, das ganze System ist ja so, genau, in sich zusammengefallen.
Komplett kollabiert und die ganzen, ja, anders als, ich habe das ja schon mal, also ein ähnlicher Fall war, ist ja noch gar nicht so lange her, da haben die Neuseeländer, ja, das auch, stimmt, aber auch beim SailGP gab es vergangenes Jahr so ein Ding, wo die Neuseeländer, den ist einfach, aber schon, ich glaube, nach dem Ziel oder wann war das, also jedenfalls nicht im Rennen, da ist in dieser komplette Segelflügel genau so zerbröselt. Also ist, aber die sind einfach nur gerade ausgefahren und dann ist, genau, ähnlich wie du sagtest beim America's Cup, das war ja Alinghi damals, ist einfach das ganze Rig zusammengebrochen und da ist das auch komplett zerbröselt beim geradeausfahren. Also ist dann, man weiß inzwischen, oder wird ja nicht danach nochmal kommuniziert, ja, das war jetzt der Grund. Also offenbar, das ist ja auch filigranstes Teil, die müssen ja auch alle mega leicht sein, um da eben auch zum Fliegen zu kommen. Also und dann wird da irgend, weiß ich nicht, in dieser ganzen Kraftkette, wenn da irgendwo, dann muss ja nur ein kleiner Beschlag irgendwie kaputt gehen oder so. Das werden sie jetzt nochmal untersuchen, wo das jetzt was,
Uck,
wo es auch dran gelingt. Auch ein Uck, genau. Ja, den haben sie nicht. Das ist dann da schon anders geregelt. Ich weiß aber auch nicht genau. Das sind ja, genau, sind da starre Segelflügel, zumindest der Hauptflügel, da kann man ja gar nicht mehr sagen, Segel, und dann haben die immer noch so eine kleine Fock, die eigentlich ja eher dafür da ist, um gut durch die Manöver zu kommen. Also, wenn du mich noch America's Cup erinnerst, 2010 mit diesen riesigen, sagt sich ja, Deed of Gift Match, wo der Alinghi gegen Oracle spielte, wohl einfach nur 90 Fußer hatten. Und da war ja auch zum Beispiel die Frage, die haben ja gar keine Fock, meine Fock bremst dann ab einer gewissen Geschwindigkeit. Und aber im Manöver hilft es eben. Und das sind die einzigen Tuchsegel, die noch an Bord. Der Rest sind ja alles so Filamente, die beweglich zueinander angestellt werden, um ein Profil zu entwickeln und auch zu verändern. Das muss aber jeder, wenn dann immer auf Knopfdruck, muss es dann von der einen Seite, von der einen Wölbung in die andere Wölbung quasi umgeploppt werden. Und wenn das zum Beispiel, das hatten wir ja auch öfter, wenn dann einer den falschen Knopf drückt und das Segel nicht umploppt bei der Wende, dann kippt das Schiff einfach mal um, ne? Aber das war ja gar nicht der Fall, sondern da ist irgendwie, also in einem Manöver, also Slingsby hat es ja nachher dann so erzählt, also den Australiern ist es eben passiert, der raste eben in dem Moment des Starts, ich glaube, weiß ich nicht, das war 10 Sekunden vorm Start, dann wurde ja eigentlich auch die Höchstgeschwindigkeit erreicht müssen, er kam von hinten und hat dann eine Lücke gesucht, hat aber keine gefunden, musste dann den Amerikanern ausweichen, die vor ihm lagen, musste also ein bisschen anluven und dann ist er quasi auch auf die Italiener draufgefahren, die vor ihm lagen und man dachte schon, oha, der hat die irgendwie berührt, also hat die vielleicht am Achter stark berührt, das ist ja durchaus auch noch ein Stark, die ist nach hinten fixiert, aber in diesen ganzen Videos ist eigentlich nichts zu sehen und jetzt sagt er eigentlich, ja, wir haben auch nichts gesehen, also er meinte eigentlich nichts berührt zu haben. Im Moment eben dieses relativ abrupten Anluvens, um dem vorderen Schiff eigentlich auszuweichen, da mag dann so eine Lastspitze entstanden sein, die vielleicht dafür verantwortlich ist, dass dann eben ja zu viel Druck war. Jedenfalls ist dann alles komplett zerbröselt und da hat man wirklich gedacht, oh Gott, also man dachte, was haben wir noch gesagt, kurz die Luft angehalten und alle haben eben gesagt, oh Gott, hoffentlich hat sich da keiner verletzt, weil nämlich der Scheiß dann eben nach hinten geflogen ist. Normalerweise, wenn so ein Rig kollabiert, ist ja oft, dass es so nach vorne fliegt durch den Druck, aber das ist wirklich dann auf die Segler hinten gebröselt, aber naja, toi, 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 es ist nichts passiert und auch keine Verletzten von den Seglern. Und na, die saßen einfach nur ein bisschen perplex und ist dann wirklich über dem, dieser Mast ist dann auch abgebrochen. Und ja, damit waren die Australier eben raus und das war natürlich der große Aufreger danach, ne?
Ich muss sagen, ich habe das aufgrund des Berichts von Finn auf Segelreporter habe ich mir das dann angeguckt. Ich habe es am Wochenende nicht gesehen. Ich habe es auch wirklich noch nie so richtig verfolgt. Und es war ja irgendwie guter Bericht. Und dann habe ich heute Mittag in der Mittagspause dann mal so die Zusammenfassung zu gucken. Ich habe mir jetzt vorgenommen, beim nächsten Mal gucke ich es auch dann wirklich live. Weil ich habe heute gedacht, es ist ein total geiles Format irgendwie. Auch wenn das überhaupt nicht meine Art des Segelns ist, wie du weißt. Aber und ich finde den Namen dieses GP, also was ist so in Formel 1, ich finde das schon, geht schon so in die Richtung, dass man sagen kann, ja, ich finde den Namen irgendwie passend. Also es ist schon cool anzugucken. Also auch diese, es ist ja nicht so wie America's Cup, ist dann ja so ein bisschen langsam oder langweilig gewesen, auch teilweise, wenn dann einer fährt vorweg und dann weißt du auch, der fährt bis zum Ende vorweg meistens, also meistens. Wenn dann zwei gegeneinander fahren und da ist ja ein richtiges Feld und Positionswechsel und tolle Manöver. Also ich finde das schon ein gutes Format, aber in Deutschland ist das noch nicht so derbe durchgedrungen, ist es noch nicht, ne?
Ja, ich meine, genau, wir müssen auch sehr dankbar sein, also das geht ja auch fast immer so ein bisschen unter, wenn man darüber berichtet, dass ZDF eingestiegen ist, ja. Ne? Also ist schon, jetzt zwar nicht im Hauptprogramm, aber im Livestream. Und die nähern sich da auch langsam an, dass die ersten Male, ja, die waren jetzt auch schwierig, weil ja natürlich durch die Zeitverschiebung, ich meine, auch die Rennen sind jetzt immerhin, also sag mal, okay, das erste war ja, glaube ich, Auckland, dann kam Sydney, das war jetzt mitten in der Nacht, da steht jetzt keiner für auf. Jetzt war es immerhin Los Angeles und jetzt San Francisco direkt zwei Wochenenden hintereinander. Das war immerhin so 22.30 Uhr, glaube ich, oder 22 Uhr war es in Los Angeles. Und ich habe gestern, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Ich habe während des Fußball-Länderspiels, habe ich parallel immer in in CellGP reingezappt, wobei ich das dann aber schon eher auf YouTube irgendwie gucke. Dann kann man eben das stoppen und dann weiterspulen lassen. Und ja, und das Deutschland, okay, man konnte nicht, ich dachte, okay, bald wird's langweilig, Fußball lang, ja schon 3-0 vorne. Und dann gucke ich jetzt CellGP weiter. Ging ja dann auch nicht so, da wurde es ja dann doch nochmal spannend. Aber danach muss man schon sagen, also erstmal klar, dieser Crash, was auch immer, da hat man natürlich, war das der Aufreger. Aber allein die Positionsverschiebung, ich finde die Übertragung, also sind sie inzwischen auch besser, weil man, sonst haben sie immer nur die ersten gezeigt und dann war inzwischen sind sie, glaube ich, teilweise mit zwei Helikoptern, glaube ich, unterwegs. Du siehst auch mal so die Draufsicht und auch, was bei den Hinteren passiert. Klar hast du dann das öfter ja auch bei Formel 1 ist, dann siehst du vorne den einen Jubel durchs Ziel gehen, aber hinten sind eigentlich die Positionskämpfe. Und, das fand ich jetzt auch schon mal ein bisschen besser, dass man dann sieht, was da passiert. Und ja, man muss sich, glaube ich, so langsam drauf einlassen und auch verstehen, was jetzt passiert und warum einer jetzt besser ist oder nicht. Und du hast die Personality-Stories und ja, also finde ich auch, es wird immer besser.
Das Einzige ist so, dass die Deutschen, ich sag's mal so, ja. ich fange mal an, Erik Heil hat ja so ein Recap geschickt, ne? Mhm. Ich spiele das mal ein.
So, ja. Recap, zweiter Racing-Tag hier in San Francisco. Frustrierender Tag für uns. Wir haben mittelmäßig gestartet, nicht extrem schlecht. Wir hatten auch was Gutes dabei, aber sind eigentlich in jedem Rennen zurückgereicht worden durchs Fleet und haben den Speed vermisst heute oder besser gesagt den VMG. Und jetzt heißt es für uns erstmal ein bisschen in den Daten gucken, woran hat es gelegen. Weil wir waren alle ein bisschen verwirrt, als wir an Land gekommen sind. Und das ist es mehr oder weniger.
Ja, mehr mache ich jetzt nicht. Ich lerne da was draus für mich. Wenn ich jetzt im Sommer unterwegs bin, fahre, weiß ich nicht, nach Marsholm oder zum ISC in Kappeln, leg da an bei Strömung und fahre zwei Boote dabei kaputt. Ne? Dann sagen die, was war denn? Dann sage ich so, ey, ich muss erstmal die Daten gucken. Das mache ich jetzt auch. Ich finde, ehrlich, ihr macht es jetzt so lustig drüber, so finde ich es lustig, finde ich es irgendwie geil. Ich finde es irgendwie ein bisschen, ich finde es erstmal toll, dass der sich hinsetzt und sagt, ich nehme ein Video auf und mache so ein Recap, also so eine Zusammenfassung. Das muss man erstmal machen. Viele ziehen sich zurück, sagen gar nichts. Das ist ja mutig. Ich finde aber, es ist so ein bisschen so, ja, substanzlos. Ich meine, die sind letzter nach wie viele Rennen gab es jetzt? Fünf Rennen?
Ich glaube, das war das fünfte jetzt von 13, ja.
Sie sind letzter mit minus ein Punkt. Wusste gar nicht, dass das geht. Ja, ich will jetzt gar nicht so gehässig klingen oder so. Ist halt immer, ich finde es halt so, es macht halt mürbe, wenn ich jetzt seit, jetzt bin ich letztes Jahr im Sommer in die Sailing City Kiel gezogen. Und seitdem
mittendrin.
Bin ich mittendrin und seitdem war Olympia, eine Vendée und ich nehme die Vendée mal außen vor und das jetzt.
Meinst du, das hängt zusammen? Umzug und die Leistung der Deutschen?
Ja, vielleicht bin ich aber muss ich einfach wieder weg. So nach Bayern oder sowas. Ja. Aber so, dass ich jetzt nachts in deutschen Segelschlafanzügen schlafen, kann ich jetzt nicht von mir behaupten. Ich meine, es kann natürlich auch kommen, du hast ja vorhin den Link zum Fußball.
Ja.
Ich meine, wie schnell das gegangen ist, dass keiner Länderspiel guckt, dass wieder alle Länderspiel gucken.
Stimmt.
Ich habe Sonntag, muss ich sagen, nicht geguckt, weil ich kein RTL habe, weil ich habe kein Kabel, ich habe nur über Internet und da müsste ich für zahlen oder zahle ich lieber für Segelreporter als für RTL. aber so, ach man, ich denke mal, warum kannst du nicht mehr eine Erfolgsmeldung geben?
Ja. Ja, es ist schon richtig irgendwie, ne? Aber natürlich ist es ja auch nicht schwarz-weiß und im Endeffekt Ja, jedes hat seine Gründe. Klar, über Olympia haben wir viel geredet, war ein bisschen schade. Wobei es, wenn man genauer da auch wieder hinguckt, gab es auch tolle Erfolgsmeldungen von unseren jungen Seglerinnen da im 49er, weiß ich noch, oder Sophie Steiler bei den Windsurfern, die zwar keine Medaillen gewonnen haben, aber weit über dem performt haben, als man eigentlich zugetraut hatte. Das waren schon schöne Geschichten, auch wenn es nicht die große Medaille oder wo man mit wo man im Grunde drauf gehofft hat.
Du klingst jetzt ein bisschen wie die Pressemitteilung, die du vorhin zitiert hast. Magst du das nochmal wiederholen? Das finde ich sehr lustig.
Stimmt, die Presse. Ja, das muss man tatsächlich schon.
Also großartig.
Echt, wie steht, genau, heute kam noch vom CellGP Team Germany die Pressemitteilung. Ich fasse mal den Titel irgendwie zusammen. Oracle San Francisco Sail Grand Prix, Titelverteidiger Spanien holt ersten Saisonsieg. Australien erleidet Wing Crash und Deutschland startet stark im 7. Rennen. Ja, ich verstehe die Schwierigkeit. Das ist ja nun auch eine PR-Agentur, die dann die Pressemitteilung rausschickt.
Damit ist alles Positive gesagt. Ja. Darf ich dich fragen, wie die das 7. Rennen abgeschlossen haben?
Oh, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall nicht. Ja, es ging nicht so richtig gut.
Das ist ein bisschen war jetzt nicht nochmal ein Highlight. Wie ein Arbeitszeugnis, wo drin steht, er war stets pünktlich.
Ja, aber es ist natürlich total gemein. Im Endeffekt, sag ich mal, okay, Pressemitteilung, das ist so ein Ding. Ich merke schon, okay, da kann man jetzt eigentlich nichts mit anfangen. Die machen natürlich die Pressemitteilung und versuchen das an die Mainstream, sag ich mal, ZDF Gucker irgendwie zu schicken, möglicherweise, um die Leute auch nicht abzuschrecken.
Ja, aber der fühlt sich doch auch verarscht. Also der ZDF-Gucker, ganz ehrlich, dann sei doch vielleicht, hab doch den Moment zu sagen, gut, ja. Lief nicht bei den Deutschen, die gucken jetzt, woran es liegt, wollen wir beim nächsten Mal angreifen. Das finde ich wesentlich positiver, als zu sagen, ich nehme mir jetzt das Beste, was war, die waren beim Start im 7. Rennen gar nicht so schlecht. Ansonsten haben sie irgendwie zweimal die Boundary überfahren. Und wieder Strafpunkte gekriegt. Und ansonsten war es frustrierend. Was sagt ja Erik Heil selber? Ich meine, was anders als frustrierend kann es sein? Es tut mir auch wahnsinnig leid. Also, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht, aber so eine Pressemitteilung, vielleicht passte sie an die Realität. Vielleicht ist es besser.
Ja, das kann man wahrscheinlich kritisieren. Ohne Frage. Ist jetzt aber gar nicht das Hauptthema. Also, ich finde schon, was Erik sagt, das hört sich jetzt vielleicht für denjenigen, der ein Laie ist oder an denen, die vielleicht auch die Pressemitteilung gehen soll, hört sich das vielleicht auch komisch an. Aber es für mich erklärt sich das, weil es ist eben manchmal, also es gibt ganz viele Faktoren, die für einen Segelsieg dann im Grunde auch entscheidend sein können. Und ich weiß beim letzten Grand Prix, oder sagen wir mal, nee, davor, das Ding war ja in Sydney. Das war ja das Drama-Teil, da haben wir auch drüber gesprochen, wo ja dann auch, ja, da haben Erik und sein Team, die haben ja schon, wenn du dich erinnerst, schon beim Training vorher, am Freitag, haben sie irgendwie zwei Crashes, verursacht, verschuldet. Einmal mit den Brasilianern und dann nochmal mit den Italienern. Und bei jedem Crash muss man im Gesamten, selbst beim Training, gibt's Strafpunkte. Weil der Hintergrund ist, die Boote gehören alle immer noch der Liga, also gehören nicht dem Team selbst, sondern die müssen dafür dann eben auch gucken, dass Ersatzteile da sind, dass es repariert wird und das ist einfach alles noch gar nicht vorhanden. Deshalb müssen wir die Strafen so schmerzhaft machen, dass die Boote eben auseinandergehalten werden. Also haben sie tatsächlich aus diesem Event, bei dem sie dann auch nicht besonders gesegelt sind, 22 Minuspunkte mitgenommen, die jetzt auch für die Gesamtserie dabei sind. Also das war wirklich doof, ärgerlich, war auch echt ein Problem und Erik sagt auch, warum auch am Boden zerstört. Klar, das ist nicht immer nur ein Segler, sondern das ist das ganze Team. Vielleicht hat einer nicht rechtzeitig Bescheid gesagt. Keine Ahnung, wie dieser Crash zustande gekommen ist. Jedenfalls sind sie danach, kam das Event, wo waren wir denn? Das nächste Event auf jeden Fall. Ja, muss ja dann Los Angeles gewesen sein. Und Da sind sie durchaus echt gut gesegelt. Also ich habe ja noch mal so eine Analyse gemacht. Es geht ja immer ganz viel um den Start. Wo holst du dir da irgendwie bei diesem Speed, haben wir eben schon gesagt, wo die Australier da eben gescheitert sind. Ist ja eine ganz spezielle Art von Segeln. Und es ging einfach, hängt das einfach mal ganz viel damit zusammen. Sag mal, wenn du vorher schon Crash verursacht hast, dann steckt natürlich auch irgendwas im Kopf und willst bist vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Und vorsichtig geht nicht bei dieser Art des Segelns. Du musst da irgendwie Vollgas geben und die segeln ja da an bis an die 100 km/h.
So wird ja, ist ja schon irre, wie die abgehen da.
Genau, also richtig, richtig schnell. Und dann musst du eben, dann hat er da wirklich einige Starts, richtig gute Starts gefahren. Und das ist dann schon ja auch die Verantwortung des Steuermanns, da eine Lücke zu finden. Und auch, ich habe noch irgendwie eine Story überschrieben, da musst du echt Eier für haben, ne? Also mit Vollgas unten nochmal, da war eigentlich keine Lücke, diesen einen Start, den fand ich sehr bemerkenswert, wo sie sich an der lufen sich noch einen Hof an der Linie, weil sie zu früh sind und er fällt hinter denen ab und dann geht genau diese Lücke an der Lehtonne in Leh von dem Boot in Luf auf und rasen da mit Vollgas irgendwie durch. Also es hat einmal besonders gut geklappt, zwei, drei andere Starts waren auch richtig gut. Also da konnte man wirklich eine Entwicklung sehen. Starts sind vorher, da waren dann, sind nicht, haben nicht so gut geklappt. Und jetzt hat man eigentlich gedacht, okay, das Ergebnis war auch nicht so schlecht. Ich glaube, waren nachher dann Siebter, obwohl da auch ein Rennen total blöd gelaufen ist, sind sie einmal von Volz gefallen. Das sind alles dann Einzelsachen. Die sagen ja auch, und das ist ja richtig, mit dem neuen Team, du musst jetzt erstmal da Erfahrung sammeln und musst, sondern es geht um gar nicht um das Ergebnis, sondern es geht um die Lernkurve. Und da soll eben eine Entwicklung drin sein. Und deshalb, da war eine Lernkurve definitiv drin und die haben langsam angeklopft. Es geht ja immer darum, um diese Top 3, ob man da in die Nähe kommt. Das ist schon eine Zweiklassengesellschaft aktuell. Da sind vorne, was habe ich heute noch gesagt, 5 Boote oder 6 Teams, die noch so in dem Bereich sind. Also fast genau die Hälfte, die noch vorne reinsegeln können unter die Top 3 und die anderen sind eben die Newcomer, die so ein bisschen hinterher eiern. Und davor will man sich ja eigentlich positionieren und in Los Angeles war das wirklich schon gut und besser, das sah man, aber dafür war jetzt eben, und deshalb ist Erik da eben auch frustriert, also das Event, da sah man jetzt ganz wenig. Es waren zwar einige gute Starts dabei, aber sie sind immer so peu à peu zurückgefallen, wo man sich nicht erklären, oder jedenfalls als Beobachter, ich habe es dann auch nicht verstanden, manchmal hast du ja Winddreher oder so, oh scheiße, da war er auf der falschen Seite, oder, sondern es war immer so ein Stückchen, wo du dann selbst, wenn sie, ich glaube, einmal waren sie Dritter an der, ich glaube, gerade im letzten Rennen, doch, es stimmt, das war die Geschichte, wo wir eben drüber sprachen in der Pressemitteilung, war ein guter Start, tatsächlich, waren Dritter an der ersten Tonne, sind aber, ich weiß nicht, Achter geworden oder jedenfalls wieder weit hin, weil sie peu à peu immer ein Stückchen zurückgefallen sind und das ist echt frustrierend und jetzt erklärt das eigentlich, es war auch nicht Winddreher oder ein Fehler, sondern es fehlte einfach, und er nennt es ja VMG-Speed, also nicht mal der absolute Speed, sondern an der Kreuz fährst du dann vielleicht nicht genug Höhe. Also dann musst du ja irgendwie, bei Ronny Lob haben wir auch oft immer über VMG gesprochen, dann musst ja dieses Mittel aus Speed und Höhe im Grunde finden. Und so sind sie, wenn du permanent da ein bisschen PS fehlen, dann musst du diesen, dann ist da irgendwo ein Fehler im System. Und man muss ja wissen, bei dieser ganzen Geschichte des LGP ist ja schon sehr recht revolutionär. Die haben die ganzen Daten von allen Teams, die werden da in diese Oracle Cloud hochgeladen. Oracle ist ja der Sponsor, Larry Ellison, also hat natürlich dann auch sein Thema damit drin, der Milliardär. Und alle Teams können auf die Daten der anderen Teams gucken. Und da sitzen echt? Tatsächlich.
Das ist krass, ja.
Ja. Und da sitzen ja auch die Coaches, die sitzen in London, glaube ich, oder jedenfalls in England, das ist in London, auf jeden Fall haben die da eine Basis, wo die online miteinander in Echtzeit verbunden sind und die können teilweise denen auch sagen, ey, guck mal, da dreht der Wind gerade nach links oder nimm doch mal die andere Tonne oder du fährst hier gleich gerade an die Boundary, lieber gleich mal wenden in fünf Sekunden oder sowas, ne? Also das ist auch nochmal, also so eine Live, wie man das bei der Formel 1 immer hat, da hat er, das hört man ja auch manchmal, den Funk, ne, den Boxenfunk, wie nennen genau. Sie das? das ist alles auf dem Niveau. Und dazu kommt aber eben, guck mal, das wäre so, als wenn Ferrari jetzt wüsste, was bei Red Bull, wie der den Flügel eingestellt hat, ne? Wahrscheinlich Top Secret und oder was hatten sie denn gerade? Gerade war noch.
Mit Sicherheit ist das alles total secret, ja.
Genau. Bei, was war hier, Hamilton ist doch disqualifiziert worden, weil, was war das? Boot sei schon der Formel 1, ist sein Wagen war irgendwie zu leicht oder war das das mit dem Unterboden? Ja, ich auch nicht. Ich habe nur diese Meldung gehört und gesagt, hey, wie können die beide Ferraris denn jetzt irgendwie disqualifiziert werden? Weil bei dem, der eine war irgendwie zu leicht und
saßen, ja, die hatten, ich weiß, die hatten die Anzüge von den norwegischen Skispringern an.
Ja, genau.
Wahrscheinlich. Habe ich auch nicht geguckt.
Genau. Aber das weißt du natürlich nicht. Und insofern, die können tatsächlich, und deshalb hat zum Beispiel das große Team oder die da am meisten gerade aufsteigen oder auf dem aufsteigenden Ast sind, ist ja das kanadische Team. Jetzt sind sie gerade Zweiter geworden, davor waren sie Erste geworden. Und die sagen eben, die haben extra, einer Erfolgsfaktoren ist, dass sie einen Datenanalysten eingestellt haben, der eigentlich nur dafür zuständig ist, diese Daten zu analysieren und zu interpretieren. Also du musst natürlich dann auch irgendwie checken, was hilft mir denn jetzt eigentlich? Also das meint Erik, und dass du da irgendwie, du hast ja auch, weiß ich nicht, bei Leichtwind, jetzt war da Strömung, teilweise war ein bisschen Welle gegen an, Wind gegen Strom.
Ja, das haben sie aber alle.
Genau, haben sie alle, aber jeder, die Teams, die länger dabei sind, hier Australien natürlich, die haben von Anfang an, okay, jetzt hast du auch wieder diese T-Foils, die müssen auch wieder gucken. Das sind wieder alte Daten, sind eigentlich nicht mehr so relevant, aber die können die haben ein besseres System, um schon diese Daten zu analysieren, und die wissen dann vielleicht, aha, San Francisco, da waren wir ja letztes Jahr schon, da ist das und das, der und der Wind. Da müssen wir vielleicht in diesem Fall jetzt den Foil so und so anstellen. Da waren wir eben schon schnell mit, halt, um 2,5 Grad, und die Deutschen fahren vielleicht mit dem angestellten Foil von 3,5 Grad rum. All das zu finden, da muss irgendwo, davon spricht Erik halt, das ist jetzt keine Ausrede. Ich finde das eigentlich schon sehr, ja, es versteht natürlich irgendwie keiner, der nicht tief in dem Spiel drin steht,
so wie ich.
Steckt. Ja, ich hab's
nicht. Nee, jetzt. Ist okay. Nur genau. Ganz kurz, es ist so, ja, Olympia, ja, der Wind war blöd und so, weil wir hatten eigentlich, ja, ich war viel zu schwer.
Kann sich so aussehen.
Ich war viel zu schwer für den leichten Wind. Dann weiß ich, wie heißt der, dieser kleine AC America's Cup? Ja, wir hatten nur so wenig Stunden im Simulator.
Ja.
So, ja, jetzt die Daten. Es ist so, ich möchte einfach, ich möchte nichts, ich erwarte nicht, ich möchte einfach wieder ein Erfolgserlebnis von deutschen Seglern haben.
Du hast schon recht, das ist aber eher zufällig, diese, und jeder Grund ist da anders, und CellGP ist jetzt einfach nochmal speziell. Aber das ist schon auch, und das spricht auch Erik jetzt, finde ich, in diesem O-Ton aus.
Erich. Hast du Erich gesagt?
Erik heißt er.
Ja, du hast Erich gesagt.
Habe ich nicht gesagt.
Wohl.
Na gut,
habe ich wohl gesagt. Kann jeder zurückspulen.
Also das spricht ja im Grunde an, und dass sie da, klar, daran arbeiten müssen, aber ja, was sollst du, also das ist ja im Grunde der Job, und das heißt aber auch, dass die natürlich die anderen, die gucken sich natürlich jetzt von den Schnellsten die Daten an, und beim letzten Mal waren zum Beispiel die Spanier überhaupt nicht gut, also es geht ja wirklich hin und her, oder die Schweizer sind auch, die waren krass, sind die nicht Letzter geworden, Vorletzter oder? Und jetzt sind sie plötzlich da, also die Besten vom Mittelfeld, ich glaube irgendwie Sechster oder so, also quasi richtig weit vorne reingefahren, was dann plötzlich bei einer anderen Interpretation der Daten oder durchaus möglich ist. Also ich sehe da durchaus so eine, also wenn die jetzt quasi, also ich finde ja, es ist schon ein Unterschied, die Amerikaner, die werden da sehr, schon fast gedisst oder gemobbt von den Segelmedien, weil jetzt Taylor Canfield, der Steuermann, die sind ja auch, die haben ja den alten, vorher das ja Jimmy Spittle gemacht, dann haben sie ihn da rausgelotst, der ist ja dann zu Team, zu den Italienern gegangen, hat da das Team aufgebaut. Aber Spittle hatte zuletzt Rennen gewonnen für die USA, und Canfield mit seinem neuen Team, das ja auch toll gesponsert ist von so einem mit Sportstars und so eine Gesellschaft, hier mit, wo Lindsay One irgendwie mit drin ist, die Skifahrerin. Der hat gute Kohle dahinter, aber die segeln sowas von dramatisch irgendwie hinterher, obwohl der teilweise gut startet. Da ist irgendwas komplett schief. Auch wenn jetzt die, glaube ich, gerade nur fast ähnliche Punktzahl haben. Also da würde ich sagen, das ist schon nochmal ein Unterschied. Da läuft irgendwas komplett schief. Bei den Deutschen habe ich da schon noch irgendwie Hoffnung, dass sie das da irgendwie finden. Aber so langsam, ja, wäre schon gut. Ja, wäre für alle gut, für alle Beteiligten, auch für uns
Na,
als Fans,
für
als
dich vor allen
Eagle-Fans,
Dingen.
für mich.
Ja, was kann ich dir sagen, weil ich meine, wenn da jetzt wieder nichts mehr rumkommt, der Druck der deutschen Segelszene
Ja.
ist sportlich auf. Ja,
Ja,
wann ist die
genau.
Contender-WM?
Ja, du hast recht, du hast
Ja,
recht. Ja, die
gut,
ist
Carsten,
im
jetzt, ich
Sommer.
hätte vor einem Dreivierteljahr vor Olympia noch gesagt, na komm, wenn der in die Top 10 segelt, ist ja okay. Das reicht jetzt nicht mehr. Du musst, irgendeiner
Ja.
muss es ja machen.
Ja,
Na, aber
hast
ganz kurz
recht.
nochmal zum SailGP, was ich so denke bei dem, also ich finde es super attraktiv zu gucken. Ich finde so, das Drumherum macht irgendwie guten Eindruck. Ich habe die Tage so gedacht, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das diesem America's Cup auf Dauer richtig den Rang abläuft.
Ja.
Nicht nur, und zwar auch, weil ich meine, wenn man jetzt bedenkt, so Kylian Mbappé steigt da ein als
Ja,
Sponsor.
bei den Franzosen, ja.
Ja, du musst ja mal bedenken, was sind das für Leute, die da, das sind ja so Leute, die so wie Vettel, wie von und Mbappé, gerade so Fußballer, die ja so in diesem Dunstkreis Formel 1 gerne sich bewegen. Weißt du, was ich meine? Also das ist für die so ein, also die investieren ja nicht in was, was so, ja, ist jetzt nicht so richtig attraktiv. Das zeigt ja den Stellenwert dieser ganzen Veranstaltung mittlerweile weltweit, dass solche Leute da reingehen. Und ich vermute, dass das auch Schule macht, dass da jetzt noch mehr kommen. Und ich finde, ich persönlich finde das viel attraktiver, dem zuzugucken, auch weil da nicht so ein paar wie zwei oder drei durchgeknallte Milliardäre dahinter stehen, sondern sich da so eine Community findet, die sagt, das ist total cool, das bringen wir jetzt mal nach vorne. Ich hab gedacht so, ich glaube fest darin, dass das klappt.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Und ehrlich gesagt, es war ja auch eine Zeit, da war immer ein bisschen affig, weil der SailGP hat nicht über den America's Cup gesprochen und andersrum im Grunde auch nicht, obwohl die gleichen Segler da segeln, ne? Also Team New Zealand segelt da mit Peter Börling am Steuer. Ja, Giles Scott hat ja dann auch bei den Briten gesegelt, Dylan Fletcher, der bei INEOS zweiter Steuermann der quasi
Ja,
Giles
das ist ja
Scott
wahrscheinlich auch,
rausgeschmissen hat, ne?
ich
Der
denke
ist
mal,
jetzt
das
beim
ist
Briten.
wahrscheinlich auch finanziell für die wahrscheinlich total attraktiv, weil die
Ja.
segeln ja dann nicht für eine Handvoll Erdnüsse, ne?
Definitiv. Wobei man sagen muss, wer einen Job im America's Cup hat, wird da schon nochmal fürstlicher belohnt. Es ist einfach, da steckt, guck mal, die haben ja da Projekte mit über 200 Millionen Euro irgendwie drin für den Zeitraum. Die werden schon alle sehr, sehr gut bezahlt. Und das ist teilweise beim SailGP noch nicht so gewesen. Das kommt aber, und auch, ich habe ja gerade gesprochen von Giles Scott, der ist ja eigentlich Brite und hat auch das britische SailGP-Team oder das Boot gesteuert. Und der hat dann gesagt, oh, beim America's Cup bin ich da irgendwie rausgeflogen da. Oder bei Ben, der hat zwar gute Miene zum bösen Spiel gemacht, war immer ganz höflich auf dem Motorboot und hat gesagt, okay, wenn Ben mich nicht als zweiten Steuermann haben will, dann ich mache aber wenigstens meinen Job. Und ja, und dann sollte er ja nicht den F50, den Katamaran SailGP steuern. Und hat gesagt, nee, ich gehe jetzt zu den Kanadiern. Er hat nämlich auch noch einen kanadischen Pass, ist er wohl geboren worden, also war nur ganz kurz da, was auch immer damit zu tun hatten. Und dann haben sie aber tatsächlich, und das ist das erste Mal, dass eine Ablöse gezahlt wurde, ne? Also offenbar haben sie sich da irgendwie geeinigt, aber offenbar hat er einen Vertrag ja wohl mit den Briten gehabt. Und das sind alles so Geschichten, also auch jetzt das französische Team, du hast ja gerade Mbappé irgendwie angesprochen, kurz danach haben sie eben gesagt, da ist L'Oréal als Sponsor drin und die haben immerhin so ein Budget von 8 Millionen Euro pro Saison und so ein Team kostet irgendwie, ich glaube, inzwischen 60, 70 Millionen Dollar, also oder Euro. Das ist dann, das hat im gewissen Wert und der Wert steigt von diesen Teams. Das ist ja wie so ein Franchise-System oder sind da auch quasi teilweise entweder Konsortien drin, wo es mehrere Geldgeber gibt. Oder eben das britische Team gehört eben Ben Ainsley selbst. Er hat das gekauft oder aufgebaut. Und ja, so, das ist gesund. Da ist, steht nicht irgendwie, wenn dann ein Milliardär irgendwie abspringt, dann bricht das alles zusammen. Und wenn wir hier gerade so wieder über Merck's Cup sprechen, wissen nicht, wie es weitergeht. Da ist gerade, haben sich doch die Briten da auseinanderdividiert.
Ja, das macht dann auch, ich finde auch, das macht diese ganze Veranstaltung so dermaßen, was für ein beschissener Kindergarten.
Ja.
Also so, ich sag mal, Milliardäre steigen im Moment durch, in meinem Ansehen nicht besonders. Also,
das wird nicht besser.
Es gibt ja noch ein paar einige. Also ich denke, sie drehen die jetzt alle völlig am Rad. Das ist wirklich so kindisch, finde ich, beim America's Cup. Und dann denke ich, ja, dann prügelt ihr euch halt und muffelt ein bisschen rum. Aber du, ich gucke halt CGB. Wann ist denn das nächste Rennen?
Ach, gute Frage. Ich glaube, das ist jetzt nochmal, irgendwie heißt es, dass die Australier ihren Wing wieder zusammenbekommen, was sonst irgendwie schwierig wäre, wenn das die Zeit nicht ausreichen würde. Aber auf jeden Fall ist es in Brasilien, was ich weiß. Ich glaube, das ist in einem Monat. Und danach gehen sie nochmal nach Amerika, nach New York. Das ist das, was ich im Grunde weiß.
Coole Kulisse wahrscheinlich.
Ja, das ist cool. Und auch, dass das brasilianische Team da irgendwie neu dabei ist. Es ist ja quasi als erstes gekauft. Und die haben ja auch direkt mal den Australiern da Wing Trimmer weggekauft und auch die Italiener. Also es ist schon auf dem Markt, ist da wirklich ein Hin und Her Geschiebe auch der Menschen und der Segler. Also das finde ich auch mega, mega spannend. Und die haben es ein bisschen geöffnet, ne, dass nicht alle jetzt alle 4, 5, 6 Segler, die auf dem Boot teilweise sind, aus dem gleichen Land kommen müssen, sondern es müssen, glaube ich, die Hälfte muss es nur sein, jeweils. Insofern haben die da inzwischen mehr Spielraum und Slingsby, also Kyle Langford, der ich glaube, der Wingtrimmer war von den Australiern, die es ja ein paar Mal gewonnen haben, den CLGP, die haben sich jetzt, ich meine, die Italiener gekauft, oder waren das die Brasilianer? Jedenfalls switchen die Leute mit ihrem Know-how da hin und her. Und da sind ja, muss man auch sagen, okay, wurde bei den Deutschen schon mal gefragt, müsst ihr euch nicht auch mal da Know-how einkaufen? Also die haben ja eher so den Ansatz, nee, wir bleiben als Team zusammen und lernen gemeinsam, was natürlich ein ehernes Ziel ist und auch erfolgreich sein kann.
Aber schon so ein bisschen in so einem Zirkus, so ein Montessori-Ansatz, ne?
Wer weiß. Also weil
ich habe jetzt nicht Montessori gesagt.
Nein, hast du recht. Ich glaube, das ist eigentlich so nicht, weil wir wissen auch genau, es ist eben nicht wie manchmal finde ich es ein bisschen affig, wenn da so das LGP, die pushen, dass das so ein bisschen, dann ist, weiß ich nicht, Nikolai Sehested von der Steuermann von den Dänen ist irgendwie gegen die Tonne da gefahren, hat sich ein Stück vom Foil abgebrochen. Und dann haben sie ihn bei der Pressekonferenz gefragt, sag mal, du weißt schon, da sitzen hier noch Nathan Outridge, der kann das wirklich gut segeln und Phil Robertson, der ist, also Outridge war ja bei den Japanern dabei und hat das Team gesteuert, war ja jetzt ja nur neben Burling, hat er ja nun America's Cup Sieger geworden, aber kann eben auch so ein Katamaran gut steuern. Und dann gibt's auch noch Phil Robertson, der ja bei den Kanadiern vorher auch Sieger eingefahren, der auch gerade keinen Job ist. Du musst schon, wenn du gegen so eine Tonne fährst mit so einem Ding, musst du schon mal damit rechnen, dass du ausgetauscht wirst, oder? Und dann muss er sich dazu äußern und denken, okay, da sind jetzt irgendwelche Fußballkommentatoren oder die holen sie dann da irgendwie rein und versuchen das gleiche, die gleiche Gemengelage da aufzunehmen. Das ist jetzt auch ein bisschen abwegig. Du kannst dich
ja aber um eine Masse zu erreichen, wahrscheinlich ganz gut.
Ja,
und nochmal um diesen Mbappé, das ist ein bisschen so. Als ich früher noch Formel 1 geguckt habe, weißt du, war mir die Vorberichterstattung, wäre dann immer so mit hinter Bernie Ecclestone im Tross so durch die Boxengassen lief. Weißt du, da waren dann auch immer die Fußballer und die Promis und so.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, mittlerweile ist das mit der Formel 1 dann auch nicht mehr so cool. Gut, in Deutschland verliert sie sowieso an Zuspruch, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas auch schnell switchen kann, dass so eine Veranstaltung irgendwann mal so auch bei Nichtseglern total beliebt ist, und weil die haben, das gibt's dann diese Stars, wenn die sich etabliert haben, und ich weiß es nicht, also ich wie gesagt, ich hab da total Bock drauf zu gucken. Wann ist eigentlich Sassnitz war es, ne, Rügen hier, ne?
Ja, genau, das,
wann ist das denn?
Zweite Augustwochenende oder so, aber da freue ich mich auch schon drauf.
Super, dass die alles in meinem Urlaub machen, ne, The Ocean Race, da bin ich doch, das ist doch zur gleichen Zeit dann, ne, fast. Wenn das The Ocean Race Europe hier startet, das ist auch
mal August. Du hast recht, also ich habe jetzt, guck mal, stimmt, Ocean Race Europe, ja, du hast recht, das ist am 10. sehe ich gerade am Kalender. 10. August startet das und Sassnitz ist 16., 17., genau.
Ja, gut, nach
Ja.
Sassnitz werde ich mit Gisela nicht kommen. Das wird schwierig. Aber gut, dann nächstes Mal. Aber also ich freue mich drauf, aufs nächste Mal da wieder zu gucken. Ich glaube, ich habe da jetzt echt so ein bisschen Feuer gefangen, weil es ist schon spektakulär zu gucken, irgendwie geiles Segeln und natürlich, auch wenn man sich so ein bisschen an diese Geschwindigkeiten gewöhnt, aber es ist schon immer atemberaubend, was die da machen. Also.
Ja, besonders wenn du, ich habe jetzt vom letzten Event, das habe ich noch gar nicht gebracht, da war dann wirklich, du siehst es teilweise, oder das geht dann unter, weil du hast ja nun 12 Boote. Übrigens will Russell Coutts, der das alles aufbaut da, der rechnet sogar bald mit 15 Booten. Also sie wollen das noch mehr aufblasen, ob das noch in dieser Saison passiert oder nicht. Und dann siehst du so ein Cross irgendwie, wo die Franzosen im letzten Moment hinter den Australiern, aber das war noch von Los Angeles, und dann wurde das nachher dann, ich habe nur so ein kurzes Video gesehen, wo Slingsby dieses Video sieht, also sitzt er auf dem Wegerechtsboot der Australier und hat das eigentlich im Rennen gar nicht so richtig mitgekriegt, wie knapp das den nur war, dass die Franzosen hinter dem Heck, also die haben erst gedacht, die fahren noch vorne durch und dann im letzten Moment, geht nicht, fallen ab und haben tatsächlich, ich glaube, 15 Zentimeter hinten durch mit einer Annäherungsgeschwindigkeit, was sagt er, von 108 km/h, also wenn die aufeinander
Wahnsinn.
gekracht wären oder sogar, nee, oder 130, weil hatte, muss man mal zusammenrechnen. Jedenfalls gucken, er sieht nur dieses Video und dann siehst du nur so, wie knapp war das denn? Also fand ich auch bemerkenswert. Wir wollen ja alle nicht, deshalb haben wir eben ja auch über diese Regeln gesprochen, die auch ein Sehestedt, der musste ja auch, weil er mit der Däne eben das voll abgebrochen ist, selbst weil er, als er gegen die Tonne gefahren ist, da haben die irgendwie, glaube ich, 8 Strafpunkte für bekommen, weil es eben kein neues, die braucht, also der Schwertkasten war eben auch kaputt und die sind ja in San Francisco nicht gesegelt, weil sie eben das nicht rechtzeitig reparieren konnten. Die haben also nicht genug Ersatzteile für diesen ganzen Circuit, das fehlt alles noch, wenn da was kaputt geht. Also die müssen diese Strafpunkte kriegen, das ist so hoch, die Strafen, damit die eben auseinandergehalten werden, damit auch den Menschen nichts passiert. Toi, toi, toi,
Das sind ja auch
hoffentlich
die, ich
ist
meine,
das
diese
so.
Geschwindigkeiten. Mach mal, wenn du 100 fährst mit dem Auto, das Fenster auf, halt mit dem Arm
Ja,
raus.
völlig
Ja,
irre.
ernsthaft? Und dann
Ja,
siehst du nicht,
natürlich.
oder stell dich mal irgendwo an der Autobahn, wo Tempo 100 ist, an die Leitplanke und sieh mal, wie die vorbeifahren. Dass das mit Segeln, ich finde das so völlig irre.
Ja, ist eine neue
Aber
Dimension, aber
wir reden
ja,
jetzt
aber
über
ist spannend.
Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt schnell Schluss machen, sind wir unter 1,5 Stunden geblieben heute.
Doch, so lange waren
Ja, ich habe
wir.
extra dann mach nicht so viele Themen, damit wir kürzer werden.
Ja.
Gut, dafür
Sammel
dauert es ja auch
was.
wieder 2 Wochen, bis wir wieder online sind. Und
Genau.
vielleicht kommt es ja auch noch früher. Wir basteln ja noch an einem Imoca-Format.
Naja.
Da basteln wir weiter.
Genau.
Ansonsten, danke fürs Hören, dir danke fürs Reden. Und wir hören und
Ja.
lesen uns gegenseitig, ne?
Jo, mach
Guti,
mal.
bis dann,
Bis
ciao,
dann.
ciao.
Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.